Willkommen zum Hand on Demand Podcast. Ja, Freunde, Schluss mit lustig in Rheinland-Pfalz. Auch hier ist es soweit, es soll ein neues Jagdgesetz kommen. Wir Jäger sind damit natürlich oder aus einigen Gründen heraus nicht einverstanden. Und zu diesem Thema haben wir Tobias Hahn jetzt hier in unserem Podcast eingeladen, Mitglied im Präsidium des LJV und stellvertretender Schatzmeister. Herzlich willkommen, Herr Hahn, hier im Hand on Demand Podcast.
Ja, schönen guten Morgen. Es freut mich sehr, dass ich da sein darf und das Interesse an diesem durchaus wichtigen Thema besteht. Hallo in die Runde.
Es wurde jetzt ja schon viel über das Thema gesprochen, auch über die Inhalte vom neuen Landesjagdgesetz. Uns interessiert hier aber jetzt vor allem mal, was die Hintergründe überhaupt dieses Gesetzesvorhabens sind. Und seit wann weiß der LJV überhaupt, dass da was passiert und wie wurde sich darauf vorbereitet?
Ja, also tatsächlich kann man und muss man sagen, dass die ganze Geschichte für den Landesjagdverband natürlich nicht vom Himmel gefallen ist und dass es zu diesem Gesetzesvorhaben tatsächlich schon eine relativ lange Vorgeschichte im Ergebnis gibt. Wenn man sich das ganz genau betrachtet, dann geht es genau schon los im Kalenderjahr 2019 im Juni. Das sind mittlerweile ja auch schon über 4 Jahre her. Damals hat die Landesregierung in Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer zusammen mit der Frau Höfgen, die Walderklärung Klimaschutz für den Wald herausgegeben, um dort halt eben die Notwendigkeit des Waldumbaus im Zeichen des Klimawandels zu definieren. Bemerkenswerterweise damals schon, sage ich mal am Rande, hat man durchaus in diesem Papier erkannt, dass die Jagd, also oder dass der Jagd eine ganz zentrale Rolle zufallen würde bei diesem Aspekt. Allerdings waren wir als Jägerinnen und Jäger und auch als Landesjagdverband, anders als andere Verbände wie beispielsweise die Waldbesitzer, an diesem Prozess erstmal gar nicht beteiligt. So. Und damals haben wir dann natürlich das erstmal bemerkt, dass da also durchaus auch Bewegung in die politische Schiene reinkommt. Damals war es auch noch so, dass im alten Koalitionsvertrag ausdrücklich drin stand, dass das Jagdrecht, Jagdgesetz nicht geändert werden soll. Aber das waren damals so die ersten Anhaltspunkte, dass sich da möglicherweise in dieser Richtung was entwickeln würde. Wir haben dann damals schon auch Erklärungen rausgegeben, Arbeitsgruppen gebildet. Es gibt auch die Pirmasenser Erklärung des Landesjagdverbandes, wo wir uns zu diesem Thema positionieren und damals auch schon relativ aktive Vorschläge gemacht hatten, was vor allem in Bezug auf die Jagdpraxis schon heute dem Waldumbau helfen könnte. Und dann war es so, dass Anfang 2020 das Ministerium in Mainz eingeladen hatte zu 2 Arbeitskreisen Jagdpraxis und Jagdrechtsanwendung. Beziehungsweise Jagdrechtsanwendung und Jagdrecht, so muss man es sagen. In den beiden Arbeitskreisen waren eigentlich alle mit der Jagd verbundenen Verbände beteiligt, also sowohl der Landesjagdverband, aber auch der Ökologische Jagdverband, der NABU, die Bauern und Winzer, die Waldbesitzer, also das ganze Portfolio. Und in diesen beiden Arbeitskreisen wurde damals eine Abstimmung vorgenommen, was kann man eigentlich ohne Jagdrechtsänderung vornehmen oder heute schon auf die auf den Weg bringen, um halt eben einfach den Wald beim Klimawandel und beim Waldumbau zu unterstützen. Da sind dann Handlungsempfehlungen zu rausgekommen, die also in unseren Augen auch heute noch relativ zielführende Ansätze beinhalten, um, sag ich mal, Maßnahmen anzustoßen, ohne direkt wieder das Jagdgesetz zu ändern. Und zum Gesamtkontext gehört dann vielleicht auch, dass es in der Folge doch zu einer atmosphärischen Störung dann auch zwischen Landesjagdverband und dem Ministerium gekommen ist. Das Ministerium hatte nämlich dann im Frühjahr 2020 für den Landesbetrieb Landesforsten eine landesweite Schonzeitverkürzung beantragt. Dagegen haben wir geklagt beim Verwaltungsgericht Neustadt und haben dann mit einem Beschluss auch Recht bekommen, dass diese Verwaltungspraxis vom Ministerium tatsächlich rechtswidrig war. Wie gesagt, das hat dann durchaus auch atmosphärische Störungen in der Folgezeit verursacht und das spielt vielleicht natürlich auch an der Stelle immer noch mal eine Rolle. Jedenfalls gab es dann ja Landtagswahlen und im Mai 2021 einen neuen Koalitionsvertrag und gegenüber dem alten Koalitionsvertrag wird im neuen Koalitionsvertrag von Rheinland-Pfalz jetzt auch festgehalten, dass das Jagdrecht bedarfsgerecht weiterentwickelt werden soll. So. Und das hat dann natürlich auch das Ministerium als Auftrag genommen, ab Ende 2022 eine sogenannte Evaluierung zum Landesjagdgesetz durchzuführen. Man hat dort nicht von vornherein ergebnisoffen agiert, sondern das Ministerium hat direkt ein Diskussionspapier herausgegeben, mit einzelnen Vorschlägen, was aus Sicht des Ministeriums jagdrechtlich geändert werden könnte, geändert werden sollte. Immer natürlich vor dem Hintergrund Waldumbau und Klimawandel. Und dieses Diskussionspapier wurde dann zur Stellungnahme rausgegeben an alle Verbände. Der Landesjagdverband hat im März, war das glaube ich, letztes Jahr im März, eine fast 100-seitige Stellungnahme abgegeben zu den einzelnen Diskussionsvorschlägen. Auch andere Verbände haben da sich zu geäußert, bemerkenswerterweise, und das kann ich an der Stelle schon mal einschieben, dass so diese großen Aufregerthemen, die wir heute in dem Gesetzentwurf lesen, weder in dem Diskussionspapier damals vom Ministerium eine Rolle gespielt haben, noch wurden sie von einem der anderen Verbände irgendwo gefordert. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, der uns dann hinten raus so wahnsinnig überrascht hat, weil nachdem wir die Stellungnahme im März abgegeben haben, war erstmal sehr, sehr lange Funkstille. Also das heißt, man hat über Wochen und Monate eigentlich aus Richtung des Ministeriums überhaupt nichts mehr gehört. Es gab dann im Dezember nochmal zwei Gesprächsrunden mit den betroffenen Verbänden. Da ging es aber mehr um kleinere Themen, vor allem um die Frage, wie legt man Jagdzeiten fest? Welche Wildarten sollen im Jagdrecht drin bleiben oder aufgenommen werden? Das heißt, da wurden keine großen Themen besprochen, sondern es waren mehr Detailaspekte am Rande. Ja, und dann war es so, dass wir eigentlich ja lange nichts mehr gehört haben und lange ruhte dann der See, wie man so schön sprichwörtlich sagt.
Also das bedeutet, die Themen, die am Anfang auf dem Tisch lagen und worüber gesprochen worden ist, sind jetzt gar nicht die, die jetzt so drastisch auf alle wirken würden.
Ja, korrekt. Also ich darf sogar noch einen Schritt zurückgehen, was vielleicht auch zum Gesamtbild noch mal ein bisschen dazugehört. In diesen beiden Arbeitskreisen zur Jagdrechtsanwendung und zur Jagdpraxis war ich selber dabei. In unserem Arbeitskreis Jagdrecht, ich bin ja im Hauptberuf Rechtsanwalt, wurde auch ausdrücklich die Frage vom Ministerium gestellt, ob denn die anwesenden Verbände jenseits der Empfehlung im Koalitionsvertrag, dass das Jagdrecht nicht geändert werden muss, die Notwendigkeit gesehen wird, eine Jagdrechtsänderung trotzdem herbeizuführen. Das haben die Verbände damals eigentlich alle unisono verneint. Also wir waren in diesem Arbeitskreis alle der übereinstimmenden Auffassung, unser Jagdrecht ist gut. Es gibt Defizite im Vollzug, es gibt auch Defizite, sage ich mal, im Wissen, ja, also auch bei den Jagdgenossen, auch bei den Jagdpächtern, aber dass man mit einem besseren Gesetzesvollzug und Aufklärung eigentlich alle Instrumentarien an der Hand hat, die es benötigt. Ja, also auch damals waren die betroffenen Verbände jedenfalls nicht stark dafür, dass das Jagdrecht geändert werden soll. Und nochmal, tatsächlich in dem Diskussionspapier, was das Ministerium zu Beginn der Evaluierung rausgegeben hat, waren diese, also Klopperthemen, möchte ich die jetzt hier mal etwas pointiert nennen, vor allem diese Jagderlaubnis für Grundstückseigentümer oder die Sonderjagdgenossenschaften für Bewirtschaftungsgemeinschaften, ne, mit 100 Hektar. Diese Sachen waren in dem Diskussionspapier nicht drin. Und soweit wir die Stellungnahmen der anderen Verbände ausgewertet haben, wurden sie auch nicht von anderer Seite gefordert. Und umso mehr waren wir natürlich überrascht, dass diese Dinge jetzt reinkommen. Man muss es leider so formulieren. Wir waren eigentlich guter Dinge, weil das Ministerium erstmal einen sehr transparenten Prozess mit dieser Evaluierung angestoßen hatte. Und wir hatten deswegen große Hoffnung, dass es bei uns anders läuft als in Brandenburg und dass man da transparent und auch auf Augenhöhe mit dem Thema umgeht. Und umso mehr waren wir natürlich enttäuscht, als wir feststellen mussten, dass doch über irgendwelche Hinterzimmerpolitikmaßnahmen diese Dinge da hinten rein verhandelt worden sind, ohne dass man jemals mit uns über die jagdpraktischen und jagdrechtlichen Auswirkungen gesprochen hat.
Wenn ich da mal zusammenfassen darf, Gesetzesgebung, daran sieht man das ja, ist ein wirklich komplizierter und auch langwieriger Prozess. Das ist nicht so, dass einfach irgendeine Partei sagt, wir machen das jetzt so und so, sondern Sie haben es ja schon selber gerade angesprochen, da gibt es verschiedene Ausschüsse und da werden Entwürfe zur Stellungnahme vorgelegt an verschiedene Verbände. Und da frage ich mich jetzt trotzdem, wie kann das denn sein, dass man plötzlich so vor den Kopf gestoßen wird und woher kommt das, dass dieser Entwurf ja an dem vorbeigeht, was man eigentlich vorher im Konsens so besprochen hat?
Das ist eine gute Frage. Die Frage stellen wir uns auch. Und leider können wir natürlich auch nur sehr bedingt hinter die Kulissen blicken an dieser Stelle. Ja, also was man sieht, ist natürlich, dass der Entwurf an einigen Stellen, sag ich mal, seine Anlehnung findet. Ja, zum Beispiel Reste aus Brandenburg finden sich da drin. Man findet allerdings auch sehr, sehr viele Einzelelemente aus der Gesetzesnovelle 2015 in Nordrhein-Westfalen. Man findet auch, wenn man tiefer recherchiert, sag ich mal, Positionspapiere zur Jagd von grünen Europaabgeordneten, wo es scheinbar Überschneidungen gibt. Und möglicherweise ist es auch einfach so, dass man, ich sage das mal vorsichtig, im Rahmen des Evaluierungsprozesses auch von anderen Verbänden oder von anderer Seite her schärfere Stellungnahmen oder schärfere Forderungen erwartet hätte. Und als die nicht gekommen sind, ist das dann halt eben intern nochmal aufgearbeitet worden und man hat dann vielleicht halt einfach nochmal nachgeschärft. Ja, wie gesagt, wir können es an der Stelle auch nur vermuten. Wir hätten es halt eben sehr begrüßt, wenn man vielleicht auch schon im Vorfeld mit uns über solche Dinge mal gesprochen hätte, um einfach auch mal die Sicht der Jägerschaft auf diese doch teilweise massiven Einschnitte irgendwo zu erfahren. Und möglicherweise hätte sich dann auch vieles im Vorfeld irgendwo klären lassen. Nur wir haben ja auch eine Sondersituation. Es ist ja auch kein reiner Referentenentwurf. Das unterscheidet uns, das wurde auch nochmal ausdrücklich so kommuniziert. Dieser Entwurf wurde vom Ministerium vorgelegt im Ministerrat, also innerhalb der Landesregierung von Rheinland-Pfalz, und wurde vom dortigen Kabinett in der ersten Runde gebilligt. So, das heißt, wir reden nicht mehr über einen Referentenentwurf, sondern über einen Regierungsentwurf, hinter dem halt eben sich die Landesregierung auch versammelt hat. Und das gibt der ganzen Geschichte natürlich auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, die ja auch eine, sage ich mal, anteilig natürlich eine gewisse Vorfestlegung mit sich bringt. Natürlich ist es so, wir reden immer noch über einen Entwurf und wir reden ja auch darüber, dass im Moment nochmal die betroffenen Verbände angehört werden. Die Stellungnahmefrist läuft jetzt bis circa Mitte Oktober. Und in den Verlautbarungen aus dem Ministerium wird auch immer betont, dass man diesen Entwurf jetzt nochmal auf Herz und Nieren prüfen werde. Aber die ersten Reaktionen, und da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf, unserer Mitglieder und auch von allen Jägerinnen und Jägern, mit denen ich gesprochen habe, waren unisono, das ist ein Schlag ins Gesicht und das ist ein Frontalangriff. Und das ist gar nicht unser Wording oder mein Wording, sondern das ist wirklich das, wie wir, sag ich mal, von unseren Mitgliedern und wie ich von anderen Jägerinnen und Jägern in der ersten Spontanreaktion auf diesen Entwurf irgendwo ja, kontaktiert wurde. Und das zeigt natürlich auch einfach die Dimension, die irgendwo am Ende des Tages hinten dran steckt. Und es ist schade, dass man an der Stelle halt eben diesen Weg gewählt hat, solche massiven Einschränkungen direkt in den Regierungsentwurf zu schreiben.
Aber dieser Entwurf passt ja so ein bisschen gefühlt für mich momentan auch in diesen politischen Zeitgeist im Sinne von Bevormundung des Volks und wir entscheiden jetzt und wir fragen gar nicht mehr die, die es eigentlich angeht und wie man es umsetzen kann, weiß sowieso noch keiner, aber lass uns jetzt einfach mal ideologisch nach vorne gehen. Wir retten jetzt das Klima, das ist ja auch ein essentieller Punkt in diesem Gesetzesentwurf, mal dahingestellt, wie soll der deutsche Wald das weltweite Klima retten, aber gut, das ist was anderes. Das hat für mich, habe ich vorab mit Ruven, haben wir eben auch schon mal kurz drüber gesprochen, habe ich gesagt, das hat für mich schon kommunistische Züge, was da gefordert wird. Kann man das vielleicht sogar so sagen?
Ganz ehrlich bin ich ein bisschen anderer Meinung an zwei Stellen vielleicht. Also erstens, wir Jägerinnen und Jäger lieben unseren Wald. Ja, so, da ist unser Wild. Und was gibt's für uns Schöneres, als uns halt eben auch im Rahmen unserer unserer jagdlichen Tätigkeit im Wald aufzuhalten. Und natürlich ist es so, dass wenn wir mit offenen Augen durch die Landschaft fahren, wir sehen teilweise das Fichtensterben und diese Dinge, dann ist es schon so, dass wir halt eben einfach im Wald definitiv was tun müssen. Das ist auch unbestritten und das ist auch die Position des Landesjagdverbandes, dass auch die Jägerinnen und Jäger ihren Teil dazu beitragen müssen, beziehungsweise man kann es auch anders formulieren, das tun wir ja auch schon heute. Wir haben jetzt nochmal gerade die aktuellen Streckenzahlen für Rheinland-Pfalz bekommen. Dieses Jahr wurden in Rheinland-Pfalz über 100.000 Stück Rehwild erlegt, also das erste Mal über 100.000 Stück Rehwild. Das ist natürlich auch ein eindringlicher Beweis dafür, dass die Jägerinnen und Jäger ihrer Verantwortung an der Stelle nachkommen. Ja, so, also die Notwendigkeit grundsätzlich ist schon vorhanden und es geht auch noch einen Schritt weiter. Es ist natürlich auch das legitime Interesse der Grundstückseigentümer, ihren Wald bewirtschaften zu wollen, ja, und dass sie ökonomische Ziele ebenso wie die Landwirte verfolgen, ist auch in Ordnung. Und dass es vor dem Hintergrund auch alles irgendwo in der Waage bleiben muss, auch dazu stehen wir oder auch dahinter können wir uns versammeln. Es gibt in meinen Augen zwei drastische Punkte. Punkt Nummer eins ist der folgende, der halt eben gerade die Grundstückseigentümer betrifft und der dann doch wieder in Richtung der Verstaatlichung geht, nämlich das Gesetz vollzieht eine, ja, wie soll ich sagen, durchaus einen Paradigmenwechsel. Also im Interesse, was das Jagdrecht, das Jagdgesetz in Rheinland-Pfalz zukünftig schützen oder bewirken soll, steht auch nicht mehr der Grundstückseigentümer, sondern es stehen halt eben im öffentlichen Interesse liegende Zielsetzungen. Das sagt schon der neue Gesetzeszweck. Ja, also Ziel des neuen Landesjagdgesetzes ist es, die Ausübung des Jagdrechts an im öffentlichen Interesse liegende Zielsetzungen zu binden und den Beteiligten Pflichten zuzuweisen. Man sieht es auch an anderer Stelle, dass halt eben die Jagdausübung so zu gestalten ist, dass die im allgemeinen Interesse liegenden Wirkungen des Waldes und die im allgemeinen Interesse liegenden Wirkungen der Landwirtschaft geschützt werden sollen. Das heißt, es geht nicht mehr um die wirtschaftlichen Betriebsziele des Eigentümers, sondern es geht an der Stelle halt eben tatsächlich um ja von Gesellschaft beziehungsweise Politik vorgegebene Leitziele, ja, auch mit Blick auf Klimawandel und diese Dinge. und auch mit Blick darauf, wie ein ökologischer Wald aussehen soll. Und es geht immer weniger darum, was eigentlich die Eigentümer vor Ort mit ihren Jagdpächtern vereinbaren und wie die die Sache sehen.
Das ist ein starker Eingriff ins Eigentumsrecht, richtig?
In meinen Augen tatsächlich ein sehr, sehr starker Eingriff, ja. Und das ist auch, also ich glaube auch tatsächlich, die Leidtragenden dieses Gesetzes werden am Ende des Tages die Grundstückseigentümer sein. Also das Jagdwesen insgesamt und das Wild, ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Gesetz auch für die Grundstückseigentümer mit massiven Einschränkungen verbunden ist. Vielleicht reden wir da nachher auch nochmal an der Stelle ein bisschen detaillierter drüber. Ja, aber an der Stelle, also wie gesagt, diese staatliche Bevormundung, da kommt die an, ja, und da kommt die rein. Aber sie betrifft halt eben in erster Linie oder vor allem auch die Grundstückseigentümer. Ja, und wie gesagt, ich bin schon auch ein Vertreter, der sagt, wir müssen unsere Verantwortung ernst nehmen und wir haben eine Verantwortung auch für den Wald, aber halt eben nicht nur. Und es kann auch nicht sein, dass wir am Ende des Tages nur forstwirtschaftliche oder forstökonomische Interessen im Blick behalten und betrachten. Ja, und dass wir das Jagdwesen als Ganzes, ne, also auch mit Blick auf Niederwildhege, mit Blick auf Artenvielfalt und die Landwirtschaft und die Arten im Offenland, dass wir das alles irgendwo vergessen und hinten anstellen und dass es nur noch darum geht, in Zukunft den Wald, sag ich mal, ökonomisch und wirtschaftlich bewirtschaftbar zu halten. Ja, das ist halt eben der verfehlte Ansatz in unseren Augen.
Naja, aber das spiegelt sich ja dann auch wieder, also das Wild wird ja sowieso für alles verantwortlich gemacht, dass die Forstwirtschaft seit den 50er Jahren in Deutschland hauptsächlich Nadelbäume gepflanzt hat, die uns jetzt ja in vielerlei Hinsicht zum Verhängnis werden. Das interessiert ja dann wieder keinen. Gleiches beim Thema Wolf. Ja, der soll jetzt erstmal hier sein und dann gucken wir mal, was wir nachher damit machen. Also letztendlich sind wir ja schon irgendwie als Jäger jetzt immer der Sündenbock und am Ende dann der, der wieder alles richten muss. Und das jetzt auch noch ja so gefühlt mit Sanktionen. Also wir werden bestraft, obwohl ja eigentlich in diesen Reviersystemen, die wir weitestgehend haben, ja alles funktioniert.
Ja, das ist so. Also ich meine, das ist mit Sicherheit auch nochmal ein Punkt. Deswegen ja auch, ich meine, haben wir uns für das Kampagnenmotto "Wer macht's, wenn nicht wir?" entschieden. Ja, weil wir mal klar verdeutlichen wollen. Wir sagen immer, das sind ja so ein paar Claims, die wir verfolgen. Wir Jägerinnen und Jäger, wir die Jägerschaft in Rheinland-Pfalz, wir sind nicht Teil des Problems, sondern alleine Teil der Lösung. So, ja, also diese Probleme, die es jetzt gibt, sind nicht von uns gemacht. Und wer sie lösen will, kann sie nur mit uns zusammen und gemeinsam auf Augenhöhe lösen. Das ist das Erste. Das Zweite ist unerträglich in dem Zusammenhang und auch für mich nicht verständlich, dass man vor dem Hintergrund dieses Anliegens und auch dieser Zielsetzung den Blick immer nur auf die Sanktionsschraube hat. Ja, wir haben auch in Gesprächen mit Mitarbeitern im Ministerium immer wieder mal darauf hingewiesen, wenn für den deutschen Wald, für den rheinland-pfälzischen Wald was erreicht werden soll, dann geht das im Prinzip nur über eine Partnerschaft auf Augenhöhe, über Motivation, möglicherweise auch über Anreizsysteme. Und es ist ein total fatales Signal, wenn an der Stelle die Politik die privaten Jäger nur noch als Sanktionsempfänger irgendwo empfindet. Ja, und auch da findet natürlich irgendwo so mehr und mehr ein Paradigmenwechsel statt. Ich meine, früher war das so, da pachte ich mir ein Jagdrevier und das Jagdrecht ist ja erstmal auch wieder Ausfluss des Eigentumsrechts, ja, die Nutzung der dortigen Wildbestände, das pachte ich mir, dafür bezahle ich Geld. Und habe im Gegenzug ein Nutzungsrecht. So, und das ist erstmal ein freiheitlich-wirtschaftliches Nutzungsrecht, genauso wie ja Land- und Forstwirtschaft das am Ende des Tages sind. Und auch jetzt mit dem neuen Jagdgesetz kommen wir mehr und mehr in die Schiene, dass die Jägerschaft, die private Jägerschaft zum öffentlichen Aufgabenerfüller wird. Ja, also ich sag mal, Wildseuchenprävention zum einen, jetzt halt eben hier die Unterstützung hin beim Waldumbau. Und die Frage ist natürlich, je mehr öffentliche Aufgaben ich übernehme, desto weniger hat das Ganze ja noch was mit einer Nutzung zu tun, für die ich Geld bezahlen muss. Das heißt, es wird mehr und mehr zur Dienstleistung. Vielleicht muss man ab einem gewissen Punkt halt eben auch darüber nachdenken, ob dieses ganze System mit Jagdpacht und Jagdsteuer auf der einen Seite überhaupt noch so zielführend ist, ja, und ob es nicht so sein müsste, dass man uns Jäger nicht schlicht und ergreifend für unser, ja, nicht immer einfaches Handwerk, was wir da ausüben, bezahlt. Ja, wir alle wissen, wie viele Stunden in so einem Revier am Ende des Tages drin hängen. Das machen wir alles freiwillig. Es gibt da auch so das in meinen Augen relativ zutreffende Bild der Freiwilligen Feuerwehr des Waldes. Nur dass wir halt eben nicht dann noch Jagdpacht und Jagdsteuer dafür bezahlen. Und jetzt kommt halt eben ein Gesetzgeber, der uns dann an allen Ecken und Enden nochmal mit staatlichen Sanktionen droht, wenn wir das nicht so tun, wie er es möchte. Und wie gesagt, wie er es möchte oder wie es halt eben die Gesellschaft möchte und unter Außerachtlassung, was wir halt eben vor Ort mit unseren Grundstückseigentümern vereinbaren, von denen wir halt eben unsere Jagdausübungen am Ende des Tages ableiten. Und dieses Gesamtkonglomerat, das führt dann halt eben tatsächlich dazu, dass die privaten Jäger das hier halt eben einfach als Schlag ins Gesicht und auch irgendwo als Aufkündigung der bisher guten kooperativen Zusammenarbeit vor Ort empfinden.
Ja, das muss man vielleicht auch mal ganz klar so sagen. Für manchen Leuten ist das vielleicht nicht bewusst, dass eine Jagd zu pachten niemals ein wirtschaftliches Unterfangen ist, im Sinne von damit kann man Geld verdienen. Also das ist nicht so, dass man eine Jagd pachtet, da Geld investiert, dort dann jagt und zum Beispiel durch Wildbrettverkauf etc. dann ein gutes Geschäft macht, sondern man zahlt nur drauf und das in Mengen an Geld. Auf Deutschland betrachtet, ich kenne da jetzt keine Zahlen, aber was deutsche Revierpächter plus die Leute, die dort arbeiten, die Jagdaufseher etc., was das alles kosten würde, das wäre ja untragbar. Also auch politisch oder auf Landesebene unmöglich zu bezahlen, was da an Geld drauf geht.
Genau so ist das. Also wir haben jetzt gerade letzte Woche, haben wir nochmal eine kleinere Kanzel aufgestellt. Ja, gar keine große Aktion. Aber am Ende des Tages sind alleine da wieder 4 Leute so einen gesamten Samstagvormittag irgendwo beschäftigt. Und Geld kostet das ja am Ende des Tages auch, die jagdliche Infrastruktur, die wir unterhalten. Ja, also in der Tat, die Folgekosten für so ein Revier, wir kennen die. Manchmal hat man den Eindruck, dass sie halt eben die Gestalter eines solchen Gesetzes nicht immer kennen. Ja, und das ist mit Sicherheit eine Entwicklung, die an der Stelle in meinen Augen nicht gut sein kann, ja, weil sie halt eben einfach die bisher bewährten Prinzipien und auch die bisher gute Funktionsweise des ganzen Systems auf Dauer in Frage stellt. Es gibt vor allem einen Punkt, der in meinen Augen auch nicht klar durchdacht wird, auch nicht von Seiten der Politik, die so ein Gesetz vorlegt. Der staatliche Zugriff auf meine Dienstleistung oder auf meine handwerklichen Fähigkeiten als Jäger endet in dem Moment, in dem ich kein Revier mehr pachte. Also auch das ganze Sanktionsregime, was das Landesjagdgesetz aktuell, aber auch zukünftig in nochmal verschärfter Form vorsehen wird, funktioniert ja nur, wenn ich sage, ich pachte ein Revier. Also ich übernehme in der Hinsicht Verantwortung, ne? Also für eine nachhaltige, dauerhafte Bewirtschaftung eines Jagdbezirks, dafür zahle ich Jagdpacht, Jagdsteuer, das mache ich für eine bestimmte Jagdpachtzeit. Und wenn ich mich in diese Verantwortung freiwillig hineinbegebe, dann hat hinten raus auch der Staat, wenn ich den Abschluss nicht erfülle und diese Dinge, die Möglichkeit, mich zu sanktionieren. So, wenn mir aber das Risiko zu hoch wird, dass ich sage, Mensch, was tue ich mir da eigentlich an? Ja, und ich muss zukünftig nicht nur Jagdpacht und Jagdsteuer bezahlen und noch den Wildschaden und ich habe die Investitionskosten für das Revier an der Backe, sondern jetzt kommt zukünftig, droht mir auch noch ein Sonderkündigungsrecht mit Schadensersatz, wenn ich den Abschluss nicht hinreichend erfülle. Und ich muss die Kosten übernehmen für neue Gutachten und ich muss permanent damit rechnen, dass die Behörde auf zulasten meines Geldbeutels Ersatzvornahmen anordnet, dann sage ich irgendwann, ja, also ich persönlich bin selbstständig tätig, ja, und ich nehme mir kein Haftungsrisiko ins Haus aus dem Bereich meiner Freizeit, das am Ende des Tages für mich ruinöse wirtschaftliche Folgen haben kann. Ja, so. Und es gibt so einen alten Spruch, ich finde ihn immer ganz treffend, der heißt, nach fest kommt ab. So, das heißt, man kann so eine Schraube nicht beliebig weiter immer fester drehen, sondern wenn man immer mehr die Knute zieht und immer mehr in Richtung Sanktionen denkt, dann wird es auf Dauer dazu führen, dass sich halt eben die Jäger dieser Verantwortung der Anpachtung von Revieren entziehen. Das hat zur Folge, dass die Jagdgenossen auf ihren Revieren sitzen bleiben. Ja, und dann haben die halt eben am Ende des Tages die staatliche Sanktionswirkung und die Kosten gegen sich streiten. Und wir als private Jäger suchen uns dann die Sahnestücke irgendwo raus, ja, gucken, wo wir einen günstigen Begehungsschein schießen können, möglicherweise sogar beim Staat, gehen halt eben dann abends raus, wenn es uns in den Zeitplan passt, besuchen im Jahr 3 bis 4 Drückjagden. Aber den ganzen Stress, ja, mit der Bewirtschaftung eines Reviers, den damit verbundenen Kosten, das alles in meiner Freizeit von meinem versteuerten Einkommen, das tue ich mir halt eben in der Zukunft vielleicht irgendwann nicht mehr an. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine realistische Gefahr, die einfach mit diesem Gesetz irgendwo am Ende des Tages auch heraufbeschworen wird.
Also wenn man sich das so anhört, ich sitze hier gerade bei uns im Revier in der Eifel, da wird einem wirklich körperlich schlecht, muss man sagen. Also das sind ja wirklich drakonische Maßnahmen, die da allgemein ergriffen werden. Und wenn ich mir hier vorstelle, also hier bei uns im Jagdrevier ist ein kleines Dorf, da leben circa 100 Einwohner, aber hier gibt's natürlich auch eine Jagdgenossenschaftsversammlung, wo dann die Grundstückseigentümer und Erbengemeinschaften und so weiter. Das sind dann, jetzt sage ich jetzt mal, nur so 30, 40 Leute, die hier sitzen. Aber wenn ich mir hier vorstelle, dass diese Themen auf den Tisch kommen und kein Mensch kennt sich ja damit aus, und dann soll noch jeder Landwirt, der hier ist, dafür sorgen, dass auf seiner eigenen Fläche von wem auch immer gejagt wird. Also das wäre ein Chaos. Also es ist ja jetzt schon schwierig teilweise, aber das wäre ein Chaos, das wäre für alle nicht mehr zu stemmen und es gäbe einfach, ja, also da wäre wirklich Land unter in Rheinland-Pfalz.
Da würde mich persönlich auch interessieren, es wurde ja eben besprochen, dass in der Evaluierung eigentlich ja Konsens herrschte und jetzt aber im Prinzip ein ganz anderer Entwurf vorliegt, als man damit gerechnet hat. Wie war das denn an dem Tag, als der Entwurf veröffentlicht wurde? Wie hat da der LJV reagiert und wie haben die anderen Verbände reagiert? Zum Beispiel Waldbauernverband oder Waldbesitzerverband und so weiter.
Erstmal also eine Klarstellung, bevor ich das eventuell auch falsch gesagt habe. Also im Rahmen der Evaluierung herrschte kein Konsens, ne, sondern das Ministerium hat schon Vorschläge gemacht, auch Verschärfungen, da haben wir uns auch so positioniert und haben gesagt, damit sind wir nicht einverstanden. Ja, aber diese Aufregerthemen, wie zum Beispiel die Jagderlaubnis für den Grundstückseigentümer, die war zum Beispiel halt eben nie Thema, ja, so, ne, um das einfach mal exemplarisch zu klarzustellen. Und ja, wie war das am Tag der Veröffentlichung? Also das war spannend. Es war auch einer der Tage, die mir mit Sicherheit am Ende des Tages lange in Erinnerung bleiben wird. Auch da muss man vielleicht noch mal 2, 3 Schritte zurückgehen. Wir als Landesjagdverband wussten tatsächlich lange nicht und hatten wirklich auch keine Ahnung, was da kommt. So ist immer mal vom Ministerium beschwichtigt worden nach dem Motto, es wird alles nicht so schlimm. Und so kurz vorm Landesjägertag in Neuwied, da kamen langsam so erste Gerüchte auf. Diese Jagderlaubnis für Grundstückseigentümer, die Abschaffung des Kreisjagdmeisters. Und das dritte Gerücht war, glaube ich, dass man die Hegegemeinschaften in Gänze abschaffen möchte mit einer Verlagerung der Abschlussplanung für Rotwild auf die obere Jagdbehörde. Und da war es so, dass dieses Gerücht, das wurde also nicht nur von einer Seite an uns herangetragen, sondern es gab so insgesamt 2, 3 Kanäle, die das mal so ein bisschen formuliert haben, dass das kommen könnte. Und da merkten wir also zum ersten Mal, okay, das könnte sein, dass sich das hier halt eben doch in eine völlig andere Richtung entwickelt. Zum Glück hatten wir mit, sag ich mal, der Vorbereitung unserer Kampagne schon weit im Vorfeld, also auch letztes Jahr, ja, begonnen. Aber da merken wir natürlich, dass es sich vielleicht tatsächlich doch nochmal mehr verschärft. Und wir haben dann tatsächlich auch bis zum Tag der Veröffentlichung selbst keine weiteren Informationen erhalten. Merkten dann in der Woche davor, dass es schon erstaunlich viel Medienanfragen zu dem Thema gab, obwohl, ne, es gab ja noch gar keine News, also das Gesetz war noch gar nicht veröffentlicht, aber große überregionale Zeitungen aus Rheinland-Pfalz hatten schon bei uns angefragt, der SWR hatte sich direkt für den Tag der Veröffentlichung bei uns für einen kurzen Dreh angesagt und so weiter und so fort. Also auch da merkten wir halt eben schon, dass es brodelt. So, und dann kam ja der Tag der Veröffentlichung. Es wurde ja im Rahmen einer Videokonferenz veröffentlicht und haben den Dingen da gelauscht, die man uns präsentiert. Ja, und ich sag mal, wenn man das im Vorfeld als Gerücht hört, ist es das eine. Und wenn man dann auf einmal sieht, wie es dann Realität wird, das ist dann schon echt nochmal was anderes, ne? Und da merkt man dann schon auch, wie man langsam aber sicher einen Klops oder einen Kloß in den Hals bekommt. Und dass man merkt, okay, das hier wird leider nicht schön. Und das hier ist ein ziemlich massiver Frontalangriff. Und ich glaube, im ersten Moment haben dann erstmal alle auch geschluckt. Und sage ich mal, ungläubig verfolgt. Und wir sind dann aber auch relativ schnell und sofort in den Arbeitsmodus übergegangen. Also wir haben dann, ich glaube, die Präsentation war in den Abendstunden zwischen 17 und 18 Uhr. Wir haben dann bis spät in den Abend, fast in die Nacht, den Gesetzesentwurf durchgeackert, haben. Das ist natürlich dann auch für so einen Verband wahnsinnig auszeichnend, ne? Also wir haben gute Juristen im Haus als Justiziare. Wir haben natürlich wahnsinnig fachlich versierte Mitarbeiter in der Geschäftsstelle mit unseren Berufsjägern und so weiter und so fort. Und da bringen wir natürlich auch in der Verschneidung, also zwischen den rechtlichen und den jagdpraktischen Dingen, eine unglaubliche Fachkompetenz am Ende des Tages auf die Straße, mit der wir halt eben auch in der Lage waren, direkt in der Nacht diesen Entwurf zu analysieren. Und halt eben festzustellen, dass es wirklich so schlimm ist, wie diese Gerüchte es andeuteten und teilweise noch darüber hinaus. Und da war erstmal das Entsetzen groß. Und das mündete dann aber auch mehr und mehr, wie gesagt, in den Arbeitsmodus und auch in eine gewisse Kampfbereitschaft. Und dann haben wir relativ spontan in der Nacht in kleinem Kreis überlegt, okay, was können wir jetzt tun, und haben uns dann halt eben auch spontan für diese Warnstreikmaßnahme erstmal irgendwo entschlossen, haben das abgewogen, ob wir das machen können, ob wir das machen sollen, was es uns bringt, was dagegen spricht. Ja, und sind dann am nächsten Morgen früh raus, haben uns wieder in der Geschäftsstelle getroffen, auch zusammen mit unserer Agentur. Im Prinzip hatte ich einen Laptop vor sich sitzen. Und dann haben wir das nochmal abgeklopft, auch in die Verbandskreise hinein, so auf die in die Ebene unseres Vorstandes, wie die das sehen. Und dann kamen, ich meine, ne, aus dem Kreise der Mitglieder auch die ersten Reaktionen. Das war so, wie ich es vorhin schon sagte, der Schlag ins Gesicht und Frontalangriff. Das waren so diese dauerhaften Begriffe, mit denen wir da konfrontiert wurden. Und da war klar, dass wir halt eben jetzt halt eben auch wirklich was tun müssen. So, und dann haben wir uns dran gesetzt und haben diesen Warnstreik fertig gemacht und den Aufruf dazu. Und da gehört natürlich viel dazu. Ne? Wir brauchen die Pressemeldungen, man braucht die Aufrufe, die dann rausgehen an die Mitglieder, die Social-Media-Beiträge. Und ich glaube, gegen 11.30 Uhr circa hat man dann die Pressemeldung draußen und dann war erstmal so ein bisschen Luft raus und dann war es natürlich für uns auch spannend, was jetzt halt auch passiert. Und dann war es glücklicherweise so, dass gegen 11.40 Uhr, glaube ich, die DJZ das Thema als erstes gespielt hat. Dann kam gegen 12 Uhr relativ zeitnah hinterher SWR und die Rheinzeitung. Und dann lief es bei der dpa über den Ticker. Und nachdem es bei der dpa über den Ticker war, haben es dann tatsächlich halt eben auch wahnsinnig viele überregionale Medien aufgegriffen. Das Telefon in Gensingen stand nicht mehr still. Also unser Präsident Dieter Mahr war im Prinzip dauerhaft in irgendwelche Pressegespräche. Es erschienen immer mehr Artikel zu dem Thema. Und sag mal, da wussten wir, okay, da haben wir mal auf alle Fälle einen gewissen Nerv getroffen und waren, ich will nicht sagen, damit zufrieden, aber wussten, okay, das haben wir vielleicht an der Stelle auch erstmal kommunikativ ganz richtig gemacht, um einfach mal dafür zu sensibilisieren, ja, worum es hier geht. Nämlich, dass wir Jäger das halt eben alles irgendwo freiwillig tun und dass es ganz viele ja noch weitere freiwillige Dienstleistungen gibt, die wir nebenher so erbringen und dass wir halt eben durchaus in der Lage sind, da auch mal zu zeigen, was passiert, wenn wir bei dem ganzen Ding irgendwann aussteigen und nicht mehr mitmachen. Und ja, das waren also sehr bewegte Stunden, sehr bewegte Tage. Das war sehr fordernd. Und das Ministerium hat ja dann direkt an dem Tag auch noch auf uns reagiert. Auch das war ein Zeichen, dass man das dort halt eben durchaus zur Kenntnis nimmt. Ja, und jetzt stehen wir hier und beschäftigen uns natürlich immer weiter mit dem Thema. Ja, und wie gesagt, leider wird es, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, nicht besser. Das Gesetz steckt also voller kleiner Anwürfe und immer weiterer Verschärfungen, also über viele Dinge. Ja, ist ja im Detail auch noch gar nicht geredet worden, weil wir uns aktuell immer noch mit diesen großen Themen beschäftigen.
So ein Gesetz ist ja unheimlich kompliziert und auch für jedermann vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen, zu greifen. Viele Jäger, auch jetzt außerhalb von Rheinland-Pfalz, wissen ja wahrscheinlich gar nicht, was konkret da drin steht. Und auch für mich war das im Vorfeld ein bisschen schwierig, mich darauf vorzubereiten. Da habt ihr aber ganz gutes Infomaterial in der Hand. Wie kann ich mich da zum Beispiel als Jäger jetzt aus Nordrhein-Westfalen informieren, was bei euch im Entwurf drin steht, um das ein bisschen besser zu verstehen und auch vielleicht beurteilen zu können, was auch für andere Bundesländer demnächst relevant werden könnte?
Ja, also ich kann ja da in erster Linie mal nur zu raten, alle Kanäle des LJV zu abonnieren. Ja, und das geht los über Newsletter, natürlich die Social Media Kanäle, regelmäßig die Homepage zu besuchen. Da haben wir jede Menge Infomaterial heute schon hochgeladen. Wir sind im Moment halt eben sukzessive dabei, oder das haben wir alles schon durch eigentlich, die Kreisgruppenvorsitzende, die Kreisgruppen, die Hegeringleiter zu informieren. Wir haben die auch gebeten, zeitnah jetzt Informationsveranstaltungen zu machen, damit zu dem Thema informiert werden kann. Und wie gesagt, also auf der Homepage finden sich auch nochmal, Hintergrunddokumente. Es hat jetzt gerade in der aktuellen Ausgabe von Jagd und Jäger nochmal einen sehr, sehr guten Beitrag von unserem Justiziar Klaus Nieding gegeben, der das Thema nochmal intensiv und ich sag mal, kurz, das sind dann vier Seiten oder fünf Seiten, vor dem Hintergrund des gesamten Gesetzentwurfs ist das halt eben ein kurzer Beitrag, ja, der aber die Dinge halt eben sehr, sehr prägnant erstmal auf den Punkt bringt. Und ich glaube, wenn man diese groben Linien erstmal verstanden hat, was da hinten dran steht, dann ist erstmal relativ viel gut für den Moment. Wir müssen auch sehen, wir haben einen langen Weg vor uns und wir reden da immer von einem Marathon. Also das weitere Verfahren wird sich auch so gestalten, dass mit dem parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren erst nächstes Jahr Frühjahr bis Sommer 2024 zu rechnen ist. Das heißt natürlich auch, dass wir bis dahin noch sehr, sehr viel Zeit haben, auch die Mitglieder und alle weiteren zu informieren. Und jeder hat auch noch genug Zeit, um sich selber zu informieren und die notwendigen Informationen beizuziehen. Wir müssen dann natürlich aber auch immer mit Blick auf unsere Kampagne und mit Blick auf unsere Öffentlichkeitsarbeit schauen, dass wir halt eben einen weiten Weg vor uns haben. Ja, die Agentur, mit der wir da professionell zusammenarbeiten, die hatten vor 2 Wochen oder letzte Woche, glaube ich, war das. Es verschwimmt alles so ein bisschen ineinander in diesen Themenfeldern aktuell. Er hat mal so einen Zeitstrahl aufgemalt, also Veröffentlichung des Regierungsentwurfs und Erlass des Gesetzes dann in 2025 und hatten dann mal so einen Pfeil gesetzt, wo wir uns aktuell befinden. Und das ist dann halt eben gerade mal bei 8 oder 9%. Ne? Und das zeigt halt eben auch, dass wir einen langen Weg vor uns haben. Wie gesagt, also Informationen, wir versuchen das sehr, sehr breit zu streuen. Es hat auch gegeben eine Videokonferenz, an der teilnehmen konnten alle Kreisgruppenvorsitzenden, alle Hegeringleiter. Also wir gehen davon aus, dass jetzt auch die Hegeringe vollumfänglich informiert sind, um das wieder an ihre Mitglieder weiterzutragen. Und ansonsten, wie gesagt, die üblichen Informationskanäle, Jagd und Jäger, Homepage, Instagram, Facebook, Newsletter, WhatsApp-Kanal, diese Dinge sind alle herzlich dazu eingeladen und auch aufgefordert und aufgerufen, sich natürlich auch zu informieren und zu engagieren.
Jetzt ist ja schon einiges passiert. Also viele Medien haben das jetzt aufgegriffen, sei es die Printmedien, digital ist viel passiert, bei Instagram läuft die Kampagne ja auch. Ich finde, da zeigt sich die Jägerschaft auch sehr, sehr solidarisch. Vor allem, ich glaube vor allen Dingen auch, weil sich ja andere Bundesländer da auch Sorgen machen. Wir von Hand on Demand, viele Blogger, auch die Rheinmanns aus dem Osten und so, die teilen das alles und machen auch darauf aufmerksam, was hier in Rheinland-Pfalz jetzt los ist. Also die Reaktion war ja jetzt schon mal gut. Also ich glaube, wir haben jetzt stark angefangen, dagegen zu arbeiten und Verständnis für uns zu schaffen. Gab es auf diesen Start der Kampagne jetzt seitens des Ministeriums irgendeine Reaktion? Hat man da jetzt schon irgendwas gehört?
Ja, also wir hatten ja quasi direkt am ersten Tag noch mal eine Pressemeldung. Also als wir diesen Warnstreik veröffentlicht haben oder zum Warnstreik aufgerufen hatten und als dann diese Medienberichterstattung am ersten Tag doch relativ massiv hochbrandete, hatte das Ministerium tatsächlich noch am gleichen Tag eine eigene Pressemeldung rausgegeben, mit dem ich mal versucht wurde, unsere Sicht der Dinge etwas zu relativieren und zu beschwichtigen. Das war so die erste Reaktion, die wir vom Ministerium erfahren haben. Und natürlich ist es so, das muss man vielleicht auch wissen, dass das, was im Moment nach draußen kommunikativ passiert, ist ja nicht alles, was wir tun. Ja, also wir arbeiten auf, ich will nicht sagen 1000 Kanälen, das wäre vielleicht zu viel gesagt. Aber zum Beispiel diese Maßnahmen aktuell werden immer sekundiert oder begleitet vom Begleitschreiben. Also wir haben alle Kreisjagdmeister angeschrieben, wir haben alle Landräte im Land angeschrieben. Ja, wir haben Musterbriefe für die Pächter zur Verfügung gestellt, damit die ihre Jagdgenossenschaften und die Bürgermeister vor Ort sensibilisieren. Und auch das ist jetzt im Ministerium wieder nicht unentdeckt geblieben. Das heißt, auf diese Musterbriefe, die wir an die Pächter oder für Jagdpächter zur Verfügung gestellt haben, hat dann das Ministerium wieder eine Stellungnahme abgefasst und die an verschiedene Verbände, ich glaube Gemeinde- und Städtebund und diese Gremien versendet. Das heißt, die haben das schon auf dem Schirm und die reagieren schon. Wobei es halt eben auch so ist, dass wir im Moment klar sagen, wir haben keinen Spielraum für Verhandlungen. Dieser Gesetzesentwurf ist so massiv und damit so massiven Eingriffen und für das Wild und mit so massiven Eingriffen auch für die private Jägerschaft verbunden, dass wir nicht anfangen können, jetzt sage ich mal, über einzelne Punkte zu verhandeln und zu sagen, also das bitte müsst ihr wegnehmen und das müssen wir ein bisschen anders machen. Ja, das hängt auch ganz stark damit zusammen, dass halt eben vielleicht auch an der Stelle das Ministerium oder die Landesregierung gerade keine bedarfsgerechte Weiterentwicklung vornimmt, so wie es im Koalitionsvertrag steht, sondern dass man sich halt eben teilweise für eine systematische Neuordnung dieses Jagdgesetzes entschieden hat. Ja, es bleibt ja kein Stein auf dem anderen und deswegen können wir auch nicht an der einen oder anderen Stelle darüber uns unterhalten, ob ein Absatz an einem Paragraph angefügt wird, ne, oder wieder wegkommt oder, sondern diese ganzen Regelungen sind ja auch wahnsinnig stark inhaltlich miteinander verschränkt und sind natürlich immer irgendwo im Zusammenhang zu sehen. Und wenn man jetzt nur einzelne Aspekte irgendwo rausgreifen würde, würde immer noch wahnsinnig viel übrig bleiben. Also nach unserer Analyse sind es ca. 86 Einzeländerungen. Nicht alle sind schlecht übrigens. Auch das kann und sollte man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Also ein großer jagdpolitischer Erfolg wäre es natürlich, wenn wir beispielsweise die Bewirtschaftungsbezirke für das Rotwild wegbekämen, ja, damit das Rotwild endlich in ganz Rheinland-Pfalz auch tatsächlich ein Lebensrecht erhält und wir auch den genetischen Austausch zwischen den Rotwildgebieten am Ende des Tages sicherstellen können. Das ist im Gesetzesentwurf beispielsweise drin. Auch die ersten Ansätze zur Digitalisierung der Jagdverwaltung sind drin. Auch Sachen, die dem Tierschutz dienen, dass zum Beispiel Nachsuchenführer zukünftig bewaffnete Begleitpersonen mitnehmen dürfen, sind drin. Ja, also es ist nicht nur alles schlimm und schlecht, aber von den 86 Einzeländerungen sind natürlich weit überwiegend Verschärfungen drin, die alle miteinander im Zusammenhang stehen. und die man deswegen auch nicht isoliert betrachten kann. Und deswegen ist unsere Forderung im Moment halt eben auch, dass dieser Gesetzesentwurf im Moment in Gänze weg muss. Und das sieht natürlich das Ministerium stark anders. Deswegen gibt es im Moment da auch keine Verhandlungen im Einzelnen irgendwo drüber. Wir hatten sowieso auf unserem Landesjägertag auch angekündigt, dass wir als Präsidium das alles nicht alleine entscheiden werden, sondern dass wir Wert darauf legen, das nochmal mit unseren Mitgliedern zu bestimmen oder zu besprechen und auch zu diskutieren. Und dafür wird es jetzt am 18. August in Neuwied eine Sonderdelegiertentagung geben, zu der wir eingeladen haben. Und da werden wir über den Regierungsentwurf auf der einen Seite sprechen, aber auch, wie wir halt eben in der Zukunft damit umgehen und was unsere Forderungen sein werden.
Ja, ich finde das gut, dieses Signal zu sagen, eine grundsätzliche Veränderung des Jagdgesetzes ist gar nicht verkehrt, sondern auch nötig in weiten Teilen. Ich habe mich selbst auch über Passagen gefreut, wie den Schießnachweis, finde ich sehr gut sowas. Habe aber auch Widersprüchlichkeiten gefunden. Zum einen, ja, die Bewirtschaftungsgebiete fürs Rotwild sollen aufgehoben werden, aber auf der anderen Seite habe ich gesehen, bei Muffelwild und Dammwild gibt es plötzlich Duldungsgebiete und das passt auch schon wieder nicht zusammen. Warum die eine Tierart freileben darf, warum die andere nicht?
Ja, das ist spannend. Also wir machen ja auch im Moment diese Reihe auf Social Media Irrsinn aus dem Jagdgesetz. Da haben wir gerade jetzt den neuen Beitrag vorbereitet. Auf der Seite von Landesforsten beispielsweise kann man zum Dammwild nachlesen, dass es eine heimische Tierart mit niedrigem Schadenspotenzial ist. In der Gesetzesbegründung begründet man dann die Auflösung der Hegegemeinschaften, ja, und die Überführung in reine Duldungsgebiete damit, dass Dammwild nicht heimisch wäre und hohes Schadenspotenzial aufweist. Also das sind dann natürlich auch auf der fachlichen Ebene Dinge, wo man Fragezeichen dran setzen muss und sagen muss, ja, was eigentlich, ne? Und bei Damm- und Muffelwild geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Also was bedeutet das eigentlich? Also erstens, wir hatten ja bisher für Damm- und Muffelwild genau wie beim Rotwild auch die Bewirtschaftungsbezirke und die Hegegemeinschaften. Die Bewirtschaftungsgemeinschaften für Rotwild, die bleiben im Kern bestehen. Wird sich natürlich inhaltlich ein bisschen was ändern, aber die bleiben bestehen. Bei Damm- und Muffelwild wird es sie nicht mehr geben, sondern es gibt reine Duldungsgebiete. Es gibt innerhalb dieser Duldungsgebiete auch keine Abschussplanung mehr durch eine Hegegemeinschaft, sondern auch dort ist es halt eben, es gibt sowieso keine Abschussplanung mehr in Rheinland-Pfalz mit Ausnahme fürs Rotwild. Ja, also keine Wildart mit Ausnahme Rotwild unterliegt noch irgendeiner Abschussplanung. Jeder kann schießen, was er will. Hauptsache viel. Einziger Gradmesser für die Abschusserfüllung ist die Frage. Da sind wir auch wieder beim Thema der Verstaatlichung, ob fachbehördliche Stellungnahmen eine nachteilige Einwirkung belegen, zum Beispiel auf die im allgemeinen Interesse liegenden Wirkung des Waldes. Ja, so, das heißt, wenn eine naturschutzfachliche Stellungnahme zukünftig sagt, euer Wald sieht aber nicht so gut aus, da muss man den Abschuss erhöhen, ja. Und wenn man den Abschuss nicht erhöht, dann kommt es halt eben an der Stelle zu Sanktionen. Und nach unserer Lesart betrifft es jetzt nicht nur die Situation der Jagdgenossenschaft mit dem Jagdpächter, sondern nach unserer Lesart betrifft es auch einen Eigenjagdbezirk, ne? Also, wenn da eine naturschutzfachliche Stellungnahme in einem Eigenjagdbezirk zu der Auffassung gelangt, die im allgemeinen Interesse liegenden Wirkungen des Waldes sind hier nicht gewahrt oder Belange des Naturschutzes sind tangiert, wird der Eigenjagdbesitzer dazu gezwungen, den Abschuss zu erhöhen und das wird möglicherweise dann hinten raus auch wieder mit der staatlichen Knute durchgesetzt. Ja. So ist das dann halt eben zukünftig auch mit Damm- und Muffelwild innerhalb der Duldungsgebiete. Noch drastischer ist es außerhalb der Duldungsgebiete. Schon heute ist es ja so bei Damm- und Muffelwild, dass diese außerhalb der Bewirtschaftungsgemeinschaften nicht gehegt werden dürfen und einer Bejagungspflicht unterliegen, ja, mit Ausnahme Hirsche Klasse 1 und 2. Aber vor allem Jungwild und weibliches Wild von Damm- und Muffelwild muss ja heute schon außerhalb der Hegegemeinschaften zwingend erlegt werden. Auch das wird nochmal verschärft. Zukünftig hätte Damm- und Muffelwild außerhalb der Duldungsgebiete keine Schonzeit mehr. Also wir hätten nur noch den auch schon im Zweifel stehenden Muttertierschutz. Das heißt, im Prinzip müssen zukünftig in Rheinland-Pfalz außerhalb der Duldungsgebiete Damm- und Muffelwild bejagt werden, wie das Schwarzwild ohne jede Schonzeit und nur unter Beachtung des Muttertierschutzes, wobei wir auch schon nachlesen konnten, dass der Muttertierschutz im Gesetzesentwurf endet, sobald eine Versorgung mit Muttermilch nicht mehr zwingend erforderlich ist, sodass der Gesetzesentwurf ja auch fatalerweise davon ausgeht, dass man Alttiere und Ricken mit Kitzen und Kälbern ab dem 1. November erlegen könnte. Das heißt, das wäre dann zukünftig die Jagdpraxis in Rheinland-Pfalz mit Blick auf Damm- und Muffelwild, dass ab dem 1. November im Prinzip jedes Stück, und zwar egal, ob führend oder nicht, erlegt werden muss. Und zwar auch in den klassischen Schonzeiten. Das heißt, auch Ende Januar oder im Februar oder März oder im April. Das ist natürlich auch in unseren Augen oder in meinen Augen auch ganz privat wieder fatal mit Blick auf die sonstige Wildtierbiologie und die Schonzeit der sonstigen Arten. Ja, weil natürlich der Jagddruck, der dann im Februar, März und im April auf Damm- und Muffelwild ausgebreitet wird, wirkt sich ja auch aufs Rotwild und aufs Rehwild aus. Ja,
davon mal abgesehen, jetzt eine Kugelrunde Ricke oder ein dickes Alttier im April schießen, weiß ich nicht, ob das überhaupt noch irgendeine irgendeine Moral hat. Also
ja, aber nach dem Gesetzesentwurf wäre das die zwingende Konsequenz. Also außerhalb von, wie gesagt, es gäbe für Damm- und Muffelwild außerhalb der Duldungsgebiete mit Ausnahme des Muttertierschutzes wegen abhängiger Jungtiere keine Jagd, also keine Schonzeit mehr, ja, sondern durchgehende Jagdzeit.
Ich habe auch gesehen, es gibt für Schwarzwild Mindestabschlusspläne oder sind vorgesehen, wo ich mich auch frage.
Tatsächlich ist es so, also die Mindestabschlusspläne gab es natürlich schon früher auch, ja, allerdings hätte der nur für Reddamm, Muffel und Reddamm, Muffel und Rotwild, ja, tatsächlich ist zukünftig auch die Anordnung eines Mindestabschlussplans für Schwarzwild möglich.
Ja. Fachlich natürlich vollkommen daneben. Also jeder weiß, dass sich Schwarzwild die Populationsdynamik ganz anders aussieht als bei anderen Schalenwildarten.
Korrekt. Ja, also vor allem haben wir ja auch immer wieder diese hohen Streckenschwankungen beim Schwarzwild. Ne? Das ist das eine. Zum anderen, aber es geht auch weiter. Ja? Jetzt kommen wir genau in diesen Bereich dieser 1000 Kleinigkeiten. Muttertierschutz hatten wir eben schon angesprochen. Das ist ja auch schon breit thematisiert worden. Aber neben der grundsätzlichen Einschränkung vom Muttertierschutz ist es so, dass also zukünftig auch der nochmal Ausnahmegenehmigungen vom Muttertierschutz wesentlich leichter bewilligt werden können. Ja, und auch da war früher Ausnahme vom Muttertierschutz mit Ausnahmegenehmigungen, glaube ich, nur möglich bei Schwarzwild und einigen Raubwildarten. Soll jetzt halt eben auch gehen bei Rehwild, Rotwild und so weiter und so fort. Ja, das heißt, selbst über die ohnehin schon im Gesetz vorgesehenen Einschränkungen des Muttertierschutzes soll es nochmal leichtere Ausnahmemöglichkeiten geben, wenn halt eben Gefährdungen für die im allgemeinen Interesse liegenden Wirkungen des Waldes vorhanden sind. Ne? Und da sind wir jetzt genau beim Punkt. Also über diese Aspekte können wir jetzt auch, also sehr gerne, ne? Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ich hätte da durchaus noch einige Dinge im Köcher und da sind auch noch viele, viele Dinge im Gesetzesentwurf drin, die aktuell, glaube ich, also jedenfalls in der öffentlichen Diskussion so noch gar nicht wahrgenommen werden. Ja, und das macht es auch, wie gesagt, insgesamt so schwierig an der Stelle.
Ich glaube, was super wichtig ist, dass man dieses ganze Themenfeld, insbesondere das mit dem Muttertierschutz, mal irgendwie schafft, ja, der Bevölkerung darzustellen, weil ich glaube, dann wäre der Aufschrei wirklich riesengroß. Ich meine, für viele sind wir Jäger ja die, die die armen Tiere im Wald totschießen und lasst sie doch alle leben, sie tun doch nichts und was können sie dafür? Und ja, uns ist ja eh klar, dass wir die Polizei des Waldes sozusagen sind, oder sie hat eben schon mal gesagt, die Feuerwehr des Waldes, und wir Jäger sind ja pro Wild. Wir sagen ja eher, lasst mal mehr Tiere leben als zu wenige, Thema angepasste Wildbestände. Aber wenn man das so hört und wenn das, glaube ich, in der Bevölkerung mal wirklich verstanden werden würde, was die jetzt da von uns wollen, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Für mich, also Achtung, das ist jetzt eine, ich bin ja wie gesagt Anwalt und Jurist, aber in meinen Augen ist diese Regelung auch klar tierschutzwidrig. Also das ist, und wir haben ja, Tierschutz ist mit Verfassungsrang ausgestaltet, Artikel 20a Grundgesetz, wird jetzt Gott weiß nicht technisch werden. Aber das sind auch Aspekte, die, also erstens klar wird das jetzt auch, sag ich mal, thematisiert. Also das Thema Muttertierschutz ist ja auch schon gelaufen, ganz ohne, dass wir es von unserer Seite aus spielen mussten. Weil es natürlich auch andere direkt irgendwo sehen. Ich glaube, der Deutsche Jagdverband in Berlin hat jetzt gerade gestern auch dazu nochmal einen Beitrag irgendwo veröffentlicht in den sozialen Medien. Also das Thema kommt, ja, und das Thema wird auch platziert. Und meine feste Überzeugung ist auch, dass es dagegen, also wenn das umgesetzt wird, dann wird es jedenfalls von unserer Seite aus, da gehe ich sicher von aus, Verfassungsbeschwerden geben. Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Regelung mit dem Muttertierschutz, insbesondere der Freigabe von führenden Altieren und Ricken ab dem 1. November, dass das einer verfassungsrechtlichen Überprüfung mit Blick auf das Tierschutzgebot im Grundgesetz Bestand haben kann. Ja, es gibt da so viele wildbiologische Studien zu, die klar belegen, vor allem beim Rotwild, dass die Kälber die Führung über den Winter brauchen, ja, und was mit den Kälbern passiert, wenn die Alttiere erlegt werden, dass die halt eben verkümmern, ja, aus den Rudeln abgeschlagen werden und so weiter und so fort. Und ich, es fehlt an der Stelle, muss ich auch wirklich sagen, uns das Verständnis dafür, wie man das implementieren kann.
Da haben wir am Ende nur noch Aasjägerei, wenn das so durchgeht.
Ja, natürlich, ne, natürlich. Und wie gesagt, also auch nochmal, auch das Thema hier, will jetzt nicht einen zu großen Sprung machen, aber wenn man sich das auch nochmal verdeutlicht hier mit der mit der Jagderlaubnis für die Grundstückseigentümer und und den Sonderjagdgemeinschaften für Bewirtschaftungsgemeinschaften, die sich zusammenschließen. Was das für Folgewirkungen hinten raus hat, ja. Die Waldbesitzer schließen sich zusammen, legen ihre 100 Hektar irgendwie zusammen, bilden ihre eigenen Jagdgenossenschaften nur für den Wald. Übrig bleiben Feldreviere, die kann man dann pachten. In den Feldrevieren ist es dann aber so, dass die Landwirte und Grundstückseigentümer nochmal mitjagen dürfen. Und bezeichnenderweise ist es ja so, argumentiert wird das vor dem Hintergrund der Wildschadensvermeidung. Also so steht es in der Gesetzesbegründung drin, dass der Eigentümer selbst in die Lage versetzt werden soll, Wildschäden zu vermeiden. Das spiegelt sich so im Gesetz aber nicht wieder, weil der Landwirt kann zum Beispiel für seine eine Wiese oder für alle Wiesen, das kann er schon wieder, ne? Also der Eigentümer kann darauf optieren, will er seine Jagderlaubnis ausüben nur auf einem Grundstück oder auf allen Grundstücken. Und dann kann er auch darauf optieren zu der Frage, auf welche Wildarten er das Jagdrecht dort ausüben will. Ja, so, also gerade nicht nur auf der Wiese auf Schwarzwild, damit er Aufbruchschäden vermeidet, sondern er kann auch sagen, ich möchte dort gerne Rehwild jagen. Er kann auch darauf optieren, dass er sagt, ich jage auf meinem Acker zukünftig selber die Hasen und die Fasanen. So, das brauchen wir, glaube ich, niemandem zu erklären. Was passiert, wenn das Jagdrecht, also ne, dass wir diese Aufspaltung bekommen in Feld- und Waldjagden und was dann in den Feldrevieren passiert, wenn wir dann halt eben zukünftig bei Niederwild und Rehen noch jemanden haben, der mitjagt am Ende des Tages. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Reviere nicht mehr verpachtet werden. Und den Schaden haben am Ende des Tages die Grundstückseigentümer, ja, nicht die Jägerschaft direkt. Die Jägerschaft direkt, ich sage zukünftig hier, Landwirt XY, du kannst ja auch eine Jagderlaubnis verlangen für einen Dritten. Beanspruch doch bitte meine Jagderlaubnis für mich auf dieser Wiese. Ja, da steht abends immer viel Rehwild. Das ist doch super. Und dafür bezahle ich dir vielleicht sogar noch was am Ende des Tages. Und dann gehe ich dort halt eben zukünftig hin jagen. Wer pachtet dann an der Stelle noch ein Revier? Ja, Achtung, um eins klarzustellen, das ist im Moment teilweise draußen in der Berichterstattung nicht hundertprozentig korrekt. Diese Möglichkeit wird nicht bestehen für Hirsche, also für Hirsche definitiv. Nach Auffassung des Ministeriums ist wohl Kahlwild auch draußen, aber nach meiner Lesart ist Kahlwild auch wieder drin. Ja, aber man muss ehrlicherweise sagen, also die Jagd auf den Hirsch am Brunftplatz wäre tatsächlich ausgenommen, ja, weil sich auf Hirsche diese Jagderlaubnis von den Grundstückseigentümern nicht erstreckt. Aber auf alle anderen Wildarten, ja. Und dann ist natürlich bemerkenswerterweise die Übernahme des Wildschadens durch den Pächter auch nur für die Wildarten ausgeschlossen, auf die sich der Eigentümer die Jagd vorbehält. Ne? Also nochmal Beispiel. Der Landwirt sagt, er möchte auf seiner Wiese selber Rehwild schießen, dann schießt er auf seiner Wiese selber Rehwild. Wenn die Sauen nachts kommen und dann dort Schaden verursachen, ist trotzdem der Pächter in der Verantwortung für den dadurch entstandenen Wildschaden. Und diese Zersplitterung, ja, löst halt eben in meinen Augen auch diese gesamte Solidargemeinschaft aus Jagdgenossenschaft, Landwirten, Waldbesitzern, Jagdpächtern irgendwo völlig auf. Und das Ganze halt eben immer nur unter der einseitigen Betonung von forstökonomischen Interessen. Und ich glaube, da steht einfach das Jagdwesen insgesamt von einem ganz großen Problem. Und nicht die Jäger alleine, ja, sondern es ist ein Problem für das Wild und es ist ein Problem für unser bewährtes Jagdwesen insgesamt. Das ist meine feste Überzeugung.
Es ist vor allem eine völlige Zersplitterung. Und ich glaube, wer ein bisschen Sachverstand von Jagd hat, der weiß, dass man gerade auch im Hinblick auf Wildschäden eigentlich dann sehr erfolgreich jagt, wenn man ja revierübergreifend mit einheitlichen Jagdkonzepten arbeitet, lebensraumübergreifend meinetwegen auch und nicht kleinparzelliert auf irgendwelchen Äckern, Wiesen und Kleinstgrundstücken.
Ja, absolut. Gerade Landesforsten und das Ministerium propagieren ja oft den Erfolg der Intervalljagd. So, jetzt sage ich als Jagdpächter mit wildbiologischem Weitblick, ich finde Intervalljagd gut. Ich mache das bei mir im Revier, ja, um Wildschäden zu begrenzen und. Ja, jetzt habe ich aber halt eben einzelne Landwirte, die eine Jagderlaubnis für sich beantragen und das dann durchführen und dann machen die das. Und die machen das ja neben meinem Jagdkonzept, was ich mir entwickelt habe. Ja, und die halten sich nicht, die müssen sich auch nicht an meine Vorgabe zur Intervalljagd halten an der Stelle. Okay? So, und dann haben wir die Situation, dass auf einer Wiese im März oder im April steht Rotwild und da steht Dammwild. So. Und jetzt sagt der Grundstückseigentümer, er holt sich eine Jagd außerhalb eines Duldungsgebiets. Und jetzt kommt ein Landwirt und sagt, ich hätte gerne für diese Fläche eine Jagderlaubnis für Dammwild. Und jetzt haben wir ja eben gelernt, dass es für Dammwild außerhalb der Duldungsgebiete zukünftig keine Schonzeit mehr gibt. Das hat zur Folge, dass der sich also jetzt im Februar oder März, in Anführungszeichen der Notzeit, haben wir ja heute so nicht mehr, aber trotzdem dann an diese Wiese setzt und dort Jagddruck verursacht, was natürlich zur Konsequenz hat, dass das Rotwild und das Zammwild wieder in den Wald einwechselt und dort Schaden verursacht, was man eigentlich vermeiden möchte. Ja, so. Und für diesen Schaden im Wald bin aber wieder ich als Jagdpächter verantwortlich. Ja, also noch wilder wird es an der Stelle ja, wenn wir jetzt uns mal die Eigentümerstruktur in rheinland-pfälzischen Revieren anschauen. Und teilweise ja diese Realteilung, aber teilweise auch Erbengemeinschaften mit 14 Mitgliedern, ja, wo ein Acker über mehrere Generationen vererbt wird und am Ende des Tages 15 Eigentümer im Grundbuch stehen. Wie soll das funktionieren? Also ja, gibt es dann 15 Jagderlaubnisscheine und nochmal 15 plus 15, weil jeder noch einem Dritten irgendwie Bescheid sagt und sitzen dann, es ist jetzt natürlich sehr pointiert, ja, aber das muss man vielleicht an der Stelle natürlich für die Praxis auch nicht befürchten. Es zeigt nur, dass die Regelungen in unseren Augen und auch in meinen Augen nicht immer zu Ende gedacht sind. Aber wenn ich jetzt halt eben das Beispiel von eben nehme, ja, mit der möglichen Bejagung von Dammwild auf Wiesen durch den Grundstückseigentümer, ja, außerhalb der eigentlichen Jagdzeit und auch außerhalb eventuell von Intervalljagdkonzepten und so weiter und so fort, dann ist das, glaube ich, halt eben auch mit Blick auf das verfolgte Ziel, also was man erreichen möchte, ne, nämlich den Waldumbau im Zeichen des Klimawandels und so. Ich glaube, es ist nicht zielführend. Und ich glaube, es bringt da, ja, da wird auch den Grundstückseigentümern und diesen Anliegen wird Steine statt Brot gegeben.
Ja, wildbiologisch wissen wir das ja auch, dass weniger Wild nicht gleich weniger Wildschaden ist. Aber ich habe gerade so dieses Bild vor Augen. Man hat da diese Waldwiese zum Beispiel und auf der einen Seite sitzt dann der Jagdpächter auf dem Hochsitz, auf der anderen Seite sitzt dann der Grundstückseigentümer auf dem Hochsitz. Der eine darf Rotwild schießen, der eine darf Dammwild schießen und am Ende erschießen sie sich selber. Das ist so das Resümee für mich von diesem Jagdgesetzentwurf irgendwie. Und wie das dann aussehen soll, wenn man dann auch noch an das Thema Gesellschaftsjagden rangeht, das ist ja völlig unvorstellbar.
Ja, also man kann es auch mal innenpolitisch durchdenken. Also wir in Rheinland-Pfalz hatten da ja diesen schlimmen Vorfall mit den Polizistenmorden von Kusel. Und das auch vor dem Hintergrund, sage ich mal, diese doch durchaus, ich will nicht sagen, dass es ungeordnet wird. Ja, es ist auch so, dass tatsächlich der Grundstückseigentümer, also wenn er seine Jagderlaubnis beansprucht, das muss er immer zu Beginn des Jagdjahres machen. Wir lesen daraus ab, so hundertprozentig klar ist es im Gesetz nicht beschrieben, aber dass man das quasi auch jährlich ausüben kann oder auch jährlich wieder abgeben kann. Ja, aber wenn er halt eben zu Beginn des Jagdjahres sagt, ich möchte das gerne, muss er dann, wenn er konkret jagen geht, auch dem Jagdpächter nochmal Zeit und Ort quasi bekannt geben. Auch das steht im Gesetz irgendwo drin. Aber trotzdem wird natürlich die Gesamtsituation in den Revieren, ja, mit Pächtern, Jagderlaubnisscheininhabern und so weiter und so fort, definitiv undurchsichtiger. Ja, und sie wird halt eben am Ende des Tages auch undurchsichtiger für die Polizei und die Jagdbehörden. Und das ist, sag ich mal, vielleicht auch innenpolitisch nicht immer hundertprozentig zu Ende gedacht, aber ich glaube tatsächlich, diese anderen Wirkungen, auch diese nachteiligen Wirkungen auf das Wild und die Wildbiologie und die Wildschäden, die sind in meinen Augen tatsächlich wesentlich gravierender und zentraler. Aber zugegebenermaßen, es gibt da sehr, sehr viele Aspekte, dass wenn man genauer drüber nachdenkt, man eigentlich den Kopf schütteln muss und sagt, es geht halt einfach nicht. Ja, und da kommen wir auch wieder so ein bisschen zurück auf den Ausgangspunkt. Ich meine, wir sind jetzt als Landesjagdverband breit aufgestellt. Wir haben gute Juristen, wir haben gute, erfahrene Jagdpraktiker. Warum spricht man das, vor allem wenn man schon eine Evaluierung vorher macht, nicht mal mit uns an und mit uns durch? Ja, dann hätten wir vielleicht auch als Landesjagdverband von vornherein auf die entsprechenden Bedenken aufmerksam gemacht. Und dann wäre es auch vielleicht von vornherein nicht so in den Regierungsentwurf gekommen. Aber dass man halt eben mit Hinterzimmerpolitik solche massiven und schlecht durchdachten Vorschläge da reinschreibt, das hat uns als Verband schon auch inhaltlich getroffen.
Die Antwort ist ganz einfach. Man hat es einfach nicht gewollt.
Kann sein, ja. Das kann natürlich sein, ja.
Wurden denn die Landwirte genauso wenig darüber informiert oder gefragt?
Wissen wir nicht genau, ja, also nochmal im Rahmen, also diese, an der Evaluierung, ja, und also es ist da Anfang 2022, da waren alle Verbände beteiligt, ja, also dieses Diskussionspapier, was das Ministerium verschickt hat, das ist an alle von der Jagd oder, ja, von der Jagd betroffenen Verbände gegangen, also sprich an den ÖJV, an den Berufsverband Deutscher Berufsjäger, an uns, an den Jagdaufseherverband, an den NABU, an den BUND, an die Bauern, Winzer, Waldbesitzer, IGJG, also das ganze breite Portfolio, ja.
Weil man könnte jetzt ja auch mal so platt sagen, also wenn man sich so überlegt, ja, wo kommt das denn her? Wer hat denn überhaupt Interesse daran? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, da gibt es einen Landwirt irgendwo, der hat riesengroße Flächen, das ist aber ein verpachtetes Jagdgebiet von der Gemeinde und der sagt, ich will da aber selber jagen.
Das, also wir, wo es genau herkommt, können wir nicht rausfiltrieren. Ja, klar ist, irgendwann muss irgendwie diese Idee und dieser Vorschlag reingekommen sein. Nochmal, zugegebenermaßen ist es natürlich auch so, dass wir aktuell uns also in einer Anhörungsphase befinden. Also man muss schon ein Stück weit ehrlich sein, der Gesetzentwurf ist ja noch nicht beschlossen. Es ist jetzt auch noch nicht die Fassung, die ins Parlament gehen soll. Ja. Nur was wir halt nicht verstehen, ist, dass man erst die Evaluierung macht, dass solche Themen in der Evaluierung keine Rolle spielen. Und dass man sie dann in den Regierungsentwurf packt, ja, und dann das Ding zur Diskussion stellt, wenn ja im Prinzip der Prozess halt eben auch schon wieder 5 Schritte fortgeschritten ist und natürlich nachher eine Landesregierung vielleicht auch ein Problem hat zu sagen, oh, da haben wir uns aber vertan oder wie, ja. Und wie gesagt, wo diese Dinge nachher reinverhandelt worden sind, das wissen wir nicht. Das ist in dieser 10- bis 12-monatigen Phase passiert, als wir auch halt eben einfach aus Mainz zum Fortgang des Verfahrens nichts gehört haben. Und wer da mit wem gesprochen hat, das entzieht sich unserer Kenntnis. Ganz offen, wir haben da Vermutungen, aber wie das so, ne, also Vermutungen und Gerüchte, da können wir uns als Verband nicht dran beteiligen. Ja, und deswegen spielt es an der Stelle. Es ist auch egal. Ja, es ist eigentlich auch egal, wer dafür im Kern verantwortlich zeichnet. Wir haben das Ergebnis und wir haben die Wirkung, die halt eben einfach fatal ist. Und ja, deswegen müssen wir im Moment halt eben einfach mit diesem Ergebnis leben und arbeiten.
Ich glaube, wir haben jetzt über den Stand der Dinge ganz gut informiert, wie es gerade aussieht, was auch einzelne Punkte sind, die besonders schwerwiegend sind. Wie geht's denn jetzt weiter mit der Kampagne vom LJV? Was ist da jetzt noch geplant und wie lange oder wie lang muss unser Atem jetzt sein?
Also wie gesagt, der Atem muss sehr, sehr lang sein, ja, für alle. Also für alle Jägerinnen und Jäger, die sich engagieren, für alle unsere Mitglieder, die sich engagieren, aber auch für uns als Verband. Das Thema wird, sag ich mal, sich mindestens noch 10 Monate hinziehen, also bis zur parlamentarischen Phase nächstes Jahr. Und da müssen auch unsere Mitglieder bitte immer so ein bisschen Blick drauf haben. Ja, das ist kein Sprint. Und wir haben auch alle Themen irgendwo auf dem Blick, aber wir müssen natürlich auch alles immer, ja, eins nach dem anderen irgendwo abarbeiten und schauen. Also der grobe Fahrplan sieht jetzt im Moment erstmal so aus. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, 18. August in Neuwied, Sonderdelegiertentagung. Da werden wir mit unseren Delegierten über diesen Gesetzesentwurf diskutieren und werden dort halt eben auch, sag ich mal, weitere Maßnahmen besprechen, auch mögliche, ja, auch die mögliche Ausweitung unseres Protests. Ja, auch das ist ganz klar, dass wir darüber diskutieren werden und dass wir darüber Beschlüsse fassen möchten. Der nächste Schritt wird dann sein, das Ende der Stellungnahmefrist am 15. Oktober. Da wird unser Präsident in Mainz die Stellungnahme abgeben. Vielleicht, ich sag's mal vorsichtig, macht er auch das schon nicht ganz alleine. Ja, auch das, darüber werden wir im Rahmen der Sonderdelegiertentagung uns unterhalten. Wir werden dann, sag ich mal, ganz lange und ganz viel natürlich im Hintergrund arbeiten. Das läuft die ganze Zeit. Ja, also genau, sag ich mal, die Gespräche auch mit den Landwirten und mit den Waldbesitzern, um einfach dafür zu sensibilisieren, was da irgendwo alles schiefläuft. Das wird die ganze Zeit irgendwo weiterlaufen. Und dann müssen wir schauen, wie sich das Ministerium halt eben auch nach der Abgabe unserer Stellungnahme und auch nach der Abgabe der Stellungnahme der anderen Verbände positioniert. Und ob man dann hoffentlich, und das ist unser großer Wunsch, sagt, okay, wir haben das jetzt verstanden, das war keine gute Idee und wir nehmen diesen Entwurf zurück. Oder ob man halt eben sagt, na, wir ziehen das halt eben durch. Und es ist aber auch so, dass wenn man das verfolgen sollte, dass man sagt, wir nehmen von Seiten des Ministeriums diesen Entwurf nicht zurück und wir ziehen das durch, dass wir dann mit Sicherheit auch unseren Protest weiterführen und auch weiter ausweiten. Ja, was im Moment läuft, hatte ich gerade eben vergessen, weil wir ja schon in der Retrospektive sind. In der letzten Ausgabe von Jagd und Jäger waren vorfrankierte Protestkarten, die man ans Ministerium schicken kann. Da kann und will ich an der Stelle auch nochmal für werben. Also wer es noch nicht gemacht hat, sollte die bitte jetzt nochmal schnell unterschreiben und in den Briefkasten werfen. Wie gesagt, Porto ist bezahlt. Man kann übrigens auch von diesen Postkarten ab heute in unserem Kampagnenshop nachordern. Also wer das Bedürfnis hat, noch ein paar Karten zusätzlich zu versenden und bei bekannten Jägern zu verteilen, der ist auch dazu herzlich eingeladen. Wie gesagt, Stichwort Kampagnenshop. Wir haben ganz cooles Kampagnen-Merchandising, also das übliche T-Shirts und schicke Hoodies und Tassen und lauter solche Sachen. Auch da sind alle herzlich dazu eingeladen, sich mit einzudecken. Und ansonsten haben wir schon noch Ideen. Es ist natürlich aber auch klar mit Blick auf eine Kampagne, dass ich jetzt nicht unseren kompletten Kampagnenplan hier ausrollen werde. Ja, sondern wir müssen es halt eben einfach Stück für Stück denken. Und auch die Sachen, wir haben da unser Leitmotto ist im Moment Leben in der Lage. Das heißt, wir haben eine große Kampagnenplanung, die auch bis zu Ende gedacht ist, die wir, das merken wir aber im Moment auch, die Prozesse sind wahnsinnig dynamisch und wir müssen uns immer wieder neu aufstellen, immer wieder neu anpassen. Das tun wir auch in enger Absprache mit dem DJV, der uns im Moment sehr, sehr stark und sehr, sehr gut unterstützt. Und wie gesagt, die nächsten Schritte sind erstmal Sonderdelegiertentagung 18. August, dann die Abgabe der Stellungnahme, wir werden eine klare Forderung haben, dann müssen wir schauen, wie das Ministerium mit unseren Forderungen umgeht. Und dann werden wir darauf wieder situationsangepasst reagieren.
Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage an Sie als Jurist. Es gibt ja Meinungen und Tatsachen, vor allen Dingen gibt es aber auch Gesetze. Wie viele Punkte sind in diesem Gesetzesentwurf, die auch juristisch angegriffen werden können?
Ist jetzt schwer, das zu sagen, mit einer Anzahl. Ja, also es ist vielleicht auch, also wir werden, denke ich, auch nochmal juristische Fachgutachten in Auftrag geben. Ich bin Zivilrechtler, ja, bin Fachanwalt für Bankrecht. Das heißt, ich habe vor langer Zeit mal Staats- und Verfassungsrecht gelernt und kenne mich da auch ein bisschen aus. Tue mich aber natürlich auch in der Beurteilung von vor allem von verfassungsrechtlichen Fragen schwer, ja, so. Also das heißt, es ist natürlich immer so, dass wenn wir hier über eine juristische Angreifbarkeit sprechen, dann klar, ein Gesetz kann nicht gegen ein Gesetz verstoßen, ne? Sondern das Gesetz muss, wenn, ein neues Gesetz kann aber gegen die Verfassung verstoßen. Das heißt, wir reden an der Stelle natürlich immer über Verfassungsfragen. Ein Thema hatte ich vorhin schon mal platziert, ja, wo das Gesetz in meinen Augen deutlich krankt. Und es geht aber in meinen Augen auch noch weiter. Also wir haben diese Thematik mit den Grundstückseigentümern und der Überlagerung dieser Allgemeininteressen. Das ist definitiv ein Thema für Artikel 14 und das dort geregelte Eigentumsrecht. Die massiven Sanktionswirkungen, die da die Jagdpächter und die Jagdausführungsberechtigten in Summe erfahren sollen. Auch das sind eventuell nochmal Punkte, die auch die allgemeine Handlungsfreiheit nach Artikel 2 Grundgesetz irgendwo tangieren. Und das muss man alles, also verfassungsrechtlich nochmal sauber prüfen. Ich glaube tatsächlich, dass es viele Punkte gibt, die da nachher zur Diskussion stehen werden und die für den Fall, dass dieses Gesetz so verabschiedet werden, auch tatsächlich von Verfassungsgerichten am Ende des Tages überprüft werden. Ja, was davon natürlich immer zum Erfolg führt, das muss man schauen. Also an der Stelle muss man auch ehrlich sein, dass da die Bewertungen auch natürlich inhaltlich immer nochmal auseinandergehen. Das werden wir abwarten müssen. Aber ich sehe neben der kommunikativen Ebene dieses Gesetzes und auch der politischen Ebene und den jagdpraktischen Problemen definitiv auch verfassungsrechtliche Aspekte, wo dieses Gesetz angreifbar ist.
Herr Hahn, dann bedanke ich mich wirklich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie hier so kompetent uns in dem Podcast informiert haben darüber, wie jetzt gerade der Stand der Dinge ist, was passiert. Ich glaube, da müssen wir jetzt alle zusammenhalten, die gesamte Jägerschaft, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern national. Wir müssen da was tun, dass diese Art von Gesetzesänderung hier nicht und auch nirgendwo anders wirklich in die Tat umgesetzt werden. Und wir unterstützen weiter die Kampagne vom LJV mit Hand und Demand, mit allen Publishern, mit allem, was uns da zur Verfügung steht. Wenn wir helfen können, jederzeit Bescheid sagen. Wir stehen parat und wünsche weiterhin gutes Gelingen, viel Erfolg und den richtigen Riecher bei den richtigen Sachen, dass das auch alles in unserem Sinne funktioniert.
Ja, vielen Dank dafür. Kann das nur noch mal vielleicht unterstreichen. Also es ist unglaublich schön, wie viel Solidarität wir im Moment erfahren von unseren Mitgliedern, aber auch von allen Jägerinnen und Jägern aus den anderen Bundesländern. Und ich glaube, wenn wir hier stark zusammenstehen, aber das müssen wir auch. Ja, das wäre der größte Fehler, den wir jetzt hier irgendwie machen können, dass wir uns auch nur anteilig irgendwo uns weinen lassen. Wenn wir diesen Fehler nicht begehen und wir da Schulter an Schulter stehen und jeder seins dazu beiträgt, gegen diesen Gesetzesentwurf vorzugehen, dann werden wir da mit Sicherheit auch Erfolg haben. Und vor dem Hintergrund vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, das hier heute zu präsentieren und unsere Sicht der Dinge darzustellen, für die bisherige Unterstützung und die Unterstützung in der Zukunft. Und wenn nochmal Fragen sein sollten, komme ich jederzeit gerne nochmal vorbei. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Herzlichen Dank auch nochmal von unserer Seite und Weidmannsheil trotzdem.
Genau, Weidmannsheil.
Auf Wiedersehen.
Boah, mir ist zwischendurch echt übel geworden.
Mir auch, ey. Ich musste mir auch erstmal gerade ein Eistier einschenken.
Oh, einen leckeren Eistee. Long Island, oder?
Den bräuchte es wahrscheinlich. Ja, Tim, es war wirklich harte Kost, muss man sagen. Auch sehr, sehr fachspezifisch, sage ich mal jetzt. Ich hoffe, dass da die Zuschauer alle folgen konnten. Aber es ist sehr wichtig, denke ich, und war auch richtig und wichtig, dass wir es gemacht haben.
Ja, einem muss schon klar sein, das ist schon ein ziemlich essentielles Thema, ne? Also wir sind ja jetzt nicht das erste Bundesland, wo so ein Blödsinn versucht wird. Das heißt, da geben gewisse Leute nicht auf, Dinge durchzusetzen, die einfach völlig schwachsinnig sind. Ich weiß nicht, ob es aus eigenem wirtschaftlichen Interesse ist, ob es ideologische Ansätze sind. Ich habe keine Ahnung, aber es ist ja wirklich so haarsträubend, was da vorgestellt wird. dass man einfach eigentlich gar nicht verstehen kann, wo kommt das überhaupt her. Aber deswegen, wir haben es eben ja schon gesagt, wir müssen da jetzt wirklich Schulter an Schulter stehen und uns nicht entzweien,
ja,
damit wir da jetzt durchstehen und dann wirklich auch mal mit einem Paukenschlag da reinhauen, dass diese Themen jetzt wirklich auch endlich mal vom Tisch kommen und es nicht weiter versucht wird.
Also als junger wilder Jäger mit 18 Jahren so rum, würde ich mal sagen, hatte ich immer Angst davor, dass die Jagd irgendwie verboten wird. Aber das fühlt sich gerade eher so an wie, oder ich bin mittlerweile sicher, man wird die Jagd nie verbieten, aber man wird sie irgendwie versuchen, kaputt zu machen. Also wenn du es nicht verbieten kannst, dann einfach kaputt machen.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Und ich meine, wir Jäger oder auch Jagdpächter, wir wissen ja, dass das, was sie da vorhaben, nicht funktioniert und zu einem riesengroßen Chaos führt, was dann am Ende wieder der Steuerzahler bezahlen muss. Ne? Das ist ja auch klar, weil umso mehr Leute hier im Wald rumlaufen, umso mehr Leute haben Ansprüche, umso mehr Leute machen Fehler. Von daher, ja, es ist einfach absolut unsinnig. Und ich glaube, ja, wir haben da jetzt gut aufgeklärt mit dem Herrn Hahn. Ich finde, der hat das sehr, sehr gut erklärt alles, ja, und auch mit einem unglaublichen Fachwissen. Und ja, einfach wichtig.
Ich würde mich auch freuen, wenn wir irgendwann dann in einiger Zeit auch ein Update machen, wenn die genannten Meilensteine sozusagen gelaufen sind, dass wir da auch weiter informieren, wie es weitergeht.
Absolut. Wir werden dieses Thema begleiten.
Ja, und aktuell ist es ja wirklich gefühlt, passiert ja gerade nur Chaos. Also wenn ich an den Löwen in Berlin denke.
Mal was Lustiges.
Genau, wo man der Jägerfachkompetenz auch nicht glauben wollte. Und ich glaube, Paul Reimann war in den Nachrichten, hat da bei N24 sein Statement abgegeben und wurde als Löwenleugner betitelt.
Ja, das war gut.
Ich finde, wir sollten jetzt gar nicht so lange noch quatschen, Tim. Ich bin auch, ehrlich gesagt, geistig ein bisschen ausgelaugt jetzt nach der Nummer. Aber ein paar Dinge haben wir trotzdem noch auf dem Zettel.
Es war schon ein harter Tobak, ne? Muss man sagen. Also wirklich, du musst dir jetzt vorstellen, Rufen, ich sitze ja hier bei mir jetzt im Revier so und guck so in den Gegenhang, da läuft hier und da ein Reh rum und dann hört man sowas. Das geht schon wirklich ans Eingemachte. Nicht schön. Aber um ganz kurz nochmal auf den Löwe zurückzukommen, das Bild war dann schon herrlich. Als Paul Reimann da in der Live-Schaltung, ich glaube bei Welt.de war es, so ja, links so eine Moderatorin, rechts ein Moderator und Paul Reimann sitzt vor seiner Trophäenwand im Schlafzimmer, glaube ich, ist es bei ihm, mit dem Hand-on-Demand-Shirt und erzählt den Leuten erstmal, Leute, also wenn es da gibt es, glaube ich, keinen Löwen, den man finden kann. Und dann die Moderatorin sagt dann so, ja, aber dann soll das also ein Wildschwein, was ein anderes Wildschwein gerissen hat. Also das ist ja immer herrlich, ne? Diese, wie sagte man bei Harry Potter nochmal, Nubbel, diese unwissenden Menschen, nicht Jäger. Ich muss vielleicht auch mal einen Begriff ausdenken. Nee, Muggel hießen die, ne? So war's. Naja, wie dem auch sei, wir haben trotzdem noch eine Aufgabe zu erfüllen, Rufen, und zwar die Top 3 Filme des Monats.
Top 3 Filme des Monats.
Willst du anfangen? Oder wer fängt eigentlich sonst mal an? Wir sollten jetzt mal tauschen.
Ich weiß nicht, wer sonst immer anfängt, deswegen können wir jetzt nur falsch tauschen. Eigentlich.
Okay, ich fange an. Weil mich das Thema immer wieder interessiert und weil ich es auch sehr lecker und inspirierend fand, habe ich Top 3 gewählt, den Thomas mit seinem Film Wildbret veredeln.
Und wir fangen mit der Sache hier an. Wir haben hier die Sau jetzt grob zerlegt auf dem Tisch liegen.
Ja, absolut ein schöner Film von Thomas wieder. Der macht auch echt viele Filme mittlerweile. Und auch richtig gute. Ich finde, der hat ein gutes Händchen bei der Kamera. Aber ich glaube, diesen Film hat sogar seine Freundin gedreht, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Glaube ich auch, ja. Es ist sowieso zu zweit immer leichter. Also wenn man alles selber machen muss und selber filmen muss, das ist zu viel.
Thomas, deine Freundin ist auf jeden Fall ein Kameratalent. Das kann man festhalten. Kommen wir zu meinem Platz 3. Der kommt vom guten Hermann, Jagdkrone. Und zwar der Rotwildansitz. Traumabend im Mai.
Wir wollen heute auf Rotwild jagen, Schmaltiere und Spießer.
Wer Hermann kennt, weiß, er jagt nicht so oft auf Rotwild und freut sich immer sehr, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Und er lebt an so einer schönen Waldlichtung. Wirklich einen wunderschönen Abendansitz mit Waldmannsheil. Den Film kann man sich ganz entspannt anschauen.
Ja, dann machen wir weiter mit meinem Platz 2. Und das war einfach nochmal Afrika, weil ich bei euch damals, es ist euer Film, weil ich bei euch dabei war, bei der Jagd von Bella auf ihr Steinböckchen. Da muss man ja immer ganz genau aufpassen.
Steinböckchen, Springböckchen, Kudu, Impala, man weiß es nicht.
Ja, man verwechselt diese Namen der ganzen Wildtiere so schnell. Ja, da war ich dabei. Das fand ich, war ein sehr schöner Tag, den wir da hinten auf dem Pickup verbracht haben und auch natürlich deinen Kudu jetzt gar nicht den wirklich in den Schatten stellen. Ja, das war jetzt einfach mal mein Platz 2.
Boah, ist der groß.
Ja, und vor allen Dingen, es war ja auch Bellas erstes Stück Wild in Afrika und ja auch echt eine spannende Pirsch, ne? Die kleinen Steinböckchen da im Busch zu finden, ist auch nicht einfach.
Ich bin auch dran verzweifelt.
Ja, ja, danke Ruven dafür. Ich mag den Film auch, muss ich sagen. Aber mein Platz 2 ist ein anderer und dieser Film hat mich wirklich sehr überrascht, weil ich am Anfang dachte, naja, was soll das werden, mit so einem jungen Kerl ein Video drehen, aber der gute, ja, man kann schon fast sagen, Profi-Angler Jakob hat mich wirklich überwältigt und zwar waren die Hunter Sisters einen jungen Angler besuchen und die waren dann zusammen den ganzen Tag am Wasser und haben haufenweise Blödsinn gemacht. Ein bisschen was haben sie auch gefangen, aber wie dieser junge Typ da übers Angeln erzählt, da ist mir das Herz aufgegangen, Ruven. Ich weiß nicht, ich glaube, du warst nicht so ein großer Angler, aber ich in meiner Jugend und in meiner Kindheit, bevor ich den Jagdschein machen durfte, war auch nur am Wasser und habe da gefachsimpelt, wie man was fangen kann und so weiter. Ich habe mich da total in meine Jugend, Kindheit zurückversetzt gefühlt und Jakob, geiler Typ, wirklich weiter so.
Also, rausgestürmt, in Unterhose dran gestanden, nackert. Also oben auch nichts, wahrscheinlich Tiere sind drüber geschmissen. Und dann natürlich schon gesehen, dass die Rute voll gewackelt hat, alles so brennt zu machen und dann zack ankauen. Ich hatte schon gemerkt, da ist was dran. Und irgendwann hat sich das rauskristallisiert, dass es da was richtig Großes dran ist. Also ein Riesenkarpfen war es dann letztendlich. Also dann drillt.
Also Tim, ich habe tatsächlich einen Angelschein, aber ich glaube, ich habe ihn nicht ein einziges Mal eingesetzt. Aber ich gebe dir recht, also der Jakob, die Passion von diesem Kerl, unfassbar, wirklich.
Und du hast deinen Angelschein aber auch nur nie eingesetzt, weil du immer schwarz angeln gegangen bist, ne?
Das stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Okay, Ruben, komm, dein Platz 1.
Ja, mein Platz 1, ich glaube, wir hatten die Jungs noch nicht in unserer Top 3, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, jetzt sind sie da und auch gleich auf Platz 1, wie gesagt, nämlich Feld und Jagd. Die haben einen Film gedreht zur Weizenjagd. Also sie haben es Bunte Strecke im Weizen genannt, weil es eben nicht nur auf Weizen und Schweine geht. Aber das war ein sehr langer Film und ich fand, das war bisher der beste Film der beiden. Die haben sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben, haben wirklich grandiose Aufnahmen gedreht, hatten vielleicht noch ein paar Tonprobleme, aber ich glaube wirklich, wenn die noch ein bisschen Erfahrung sammeln, dass da zwei wirklich sehr passionierte Filmemacher am Start sind, die uns mit vielen, vielen schönen Filmen noch in Zukunft bescheren werden.
Ruven, das kann ich nur bestätigen, weil die beiden sind auch mein Platz 1 und alles, was du gesagt hast, stimmt. Die zwei sind erstmal zwei super Typen, interessante Charaktere auch, vor allen Dingen im Zusammenspiel und vor allen Dingen beeindruckt mich immer, wie der Nikolaus in seinen wirklich sehr, sehr jungen Jahren, ich glaube 19 Jahre ist er ja erst, wie ruhig und besonnen dieser Typ jetzt schon jagt. Ich glaube, da wächst ein großer Jäger heran.
Ja, damit hätten wir die Top 3 erledigt. Was haben wir noch Neues bei Hunt on Demand?
Ich freue mich auf jeden Fall aufs Gear Tester Festival. Das ist schon nächstes Wochenende. Das wird für mich ein kleiner Marathon, weil ich jetzt von Sonntag bis Freitag in Polen zur Blattzeit bin und bis Donnerstag zur Blattzeit bin. Dann komme ich abends spät wieder und Freitag geht's dann nach Großfeld zum Gear-Tester-Festival. Da warten auch noch einige Überraschungen auf die Teilnehmer. da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, mal zur Abwechslung was Schönes neben diesem elendigen Jagdgesetz. Was da kommt, Ruven, du bist ja auch da. Paul Gerold sind auch da. Da ist noch alles da. Einige sind da. Was aber auch super spannend ist, ist ein neues Gewinnspiel im HOD-Club.
Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club.
Und zwar gibt es ein neues Wärmebildgerät von unserem Partner Pulsar, und zwar die Axion 2 XG35 im Wert von ca. 2.500 Euro zu gewinnen. Also da lohnt es sich für jeden aktiven Hand-on-Demand-Abonnenten auf jeden Fall reinzuschauen, mitzumachen, die Gewinnspielfrage zu beantworten und mit etwas Glück ein neues Gerät zu gewinnen.
Ja, also Wärmegeräte, das sind immer die beliebtesten Gewinnspiele, würde ich sagen.
Ja, absolut. Das ist natürlich auch ein fetter Preis, ne, für 2.500 Euro. Also da kann man schon mal ein paar Klicks machen.
So ist es, ja.
Da lohnt sich das Jahresabo.
So ist es.
Absolut. Und es gibt aber noch eine Neuigkeit von unserem Partner Seisinger. Und zwar, Rufen, du hast es, glaube ich, auch im Einsatz, das Seisinger Solarpanel.
Ja.
Das hast du, meine ich, letztens aufgebaut und von dieser Nachhaltigkeit gesprochen. Im Sinne von Solar und so, klimaneutral.
Da hast du meine Storys sehr aufmerksam verfolgt, ja. Nee, ich war ja auf dem Filmdreh im Osten bei einem guten Yachtfreund von mir und er hat tatsächlich selbst auch so ein Solarpanel gehabt und das haben wir dann zusammen an einer seiner Kameras montiert, ne? Um die Klimaziele der Bundesregierung durchzusetzen. Nachhaltigkeit, ne? Keine Batterien mehr kaufen.
Ja. So. Es gibt aber auch Stellen, wo diese Solarpaläne nicht funktionieren, so diese dunklen Ecken in Dickungen des Reviers. Und da gibt es von Seisinger auch was, und zwar dieses Akku-Pack. Und damit hält, glaube ich, so eine Wildkamera so Minimum ein halbes Jahr, oder?
Ja, also ich glaube, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo die Kamera hängt und was du so für Einstellungen hast. Ne? Wenn du die im Videomodus hast.
Und wie viel Wild da ist.
Ja, genau. Wenn kein Wild da ist, dann hält die es auch noch länger als ein halbes Jahr. Aber es ist wirklich so, wenn du eine Wildkamera auf Videofunktion hast, dann hält der Akku wirklich beträchtlich kürzer, ne? Ist ja logisch. Mhm. Und ich hatte auch schon Wildkameras, wo auch Wild vor war. Ja, wenn man die clever einstellt und je nachdem, wo die hängen, dann halten auch die mit Batterien mal gerne ein halbes Jahr und länger und dann mit zum Akku-Pack. Ja, musst du aufpassen, dass du die Kamera nicht irgendwann vergisst, ne? Und
ja, Rufen, das machst du ja gerne, Sachen im Wald vergessen, ne? Deine Leidenschaft.
So ist es.
Okay, also ich glaube, das war jetzt hier wirklich harter Tobak in diesem Hand-on-Demand-Podcast und ihr seht es, wir können auch ernst, wenn es sein muss, und dieses Thema war natürlich absolut ernst. Jetzt wollen wir aber euer aller Ohren auch schonen, weil es eben jetzt wirklich sehr intensiv war. Aber nochmal bitte an alle, macht da mit, engagiert euch, setzt euch ein, damit dieser Quatsch nicht Realität wird und uns unser Hobby, unsere Leidenschaft, unsere Passion und unseren Auftrag der Natur, dem Wild gegenüber nicht versaut wird oder uns nicht genommen wird. Und das soll es dann eigentlich auch gewesen sein vom Hand on Demand Podcast, oder Ruben?
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt wirklich erschöpft. Also ich werde mir jetzt vielleicht noch ein bisschen Long Island in den Eistee kippen. Nein, das natürlich nicht, aber ja, also ich glaube, wir haben alles gesagt, Tim.
Wir haben alles gesagt. Und Leute, für alle die jetzt unterwegs sind, weil jetzt geht die spannende Zeit ja erst los, bei der Blattzeit, die meisten fangen ja immer zu früh an, aber jetzt sind so die besten Tage ab heute eigentlich. Viel Waldmanns Heil, lasst euch vom Regen nicht abschrecken. Die Böcke werden trotzdem springen, wenn ihr vernünftig blattet. Und ja, macht es gut, bleibt gesund und bis dahin, Waldmanns Heil.
Waldmanns Heil.
Da sind noch Frauen in der Dickung. Treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus, raus, raus. Sind noch Frauen.